Unklassisch. Der Podcast für Latein und Antike im 21. Jahrhundert. Mit Patrick und Jana.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, und willkommen zurück oder auch neu bei Unklassisch. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge unserer Hauptreihe mit den wechselnden Themen. Mit wir meine ich natürlich wie immer auch Jana.
Ja, hallo.
Und ich glaube, man kann sagen, eure Wünsche wurden erhört. Und unsere auch. Also wenn ihr den Titel dieser Folge gelesen habt, dann wisst ihr natürlich auch schon, dass der Wunsch erhört wurde. Wir sind an dem Punkt angelangt, wo wir dank eurer Unterstützung für die laufenden Kosten dieses Jahres für diesen Podcast keine neuen privaten Einlagen machen mussten, also dann nichts mehr aus eigener Tasche bezahlen mussten. Und deswegen machen wir jetzt, wie versprochen, eine Folge über Ovid.
Genau.
Jetzt mal eine Folge über Ovid.
Das war ja das Versprechen, wenn der Podcast sich ein Jahr selber trägt, dann gibt's Ovid. Vielen Dank an alle, die das möglich gemacht haben.
Genau. Jetzt mal eine Folge, genau. Natürlich wird's viel um das große Werk von Ovid, die Metamorphosen, gehen, und darüber können wir natürlich in einer Folge nicht alles sagen, was wir sagen wollen. Das heißt, man müsste natürlich mehr Zeit dafür haben. Gleichzeitig können wir jetzt aber auch nicht, auch wenn wir eure Unterstützung wirklich sehr wertschätzen, dafür gleich einen Deep Dive starten. Das ist dann doch kapazitätsmäßig ein bisschen schwierig, und deswegen werden wir an unserem Versprechen einfach festhalten und immer dann, wenn sich die Jahreskosten wieder hereingespielt haben, also wieder die Kosten für ein Jahr gedeckt sind, werden wir unsere Ovid-Serie in irgendeiner Form fortsetzen. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, in welchem Format das dann passieren wird. Natürlich wären theoretisch 15 Folgen Metamorphosen, jeweils ein Buch, denkbar, aber das dauert dann halt natürlich auch entsprechend lange.
Und natürlich könnte man es einfacher machen und Auszüge machen, gerade bei den Metamorphosen, aber irgendwie widerstrebt uns das auch, da nur so Einzelsachen rauszupicken. Und deswegen dachten wir uns, bevor wir jetzt fünfmal hin und her überlegen, wie wir jetzt unsere Ovid-Serie am besten fortsetzen, fragen wir einfach euch. Schreibt uns doch gerne, was eure Wünsche und Vorstellungen sind, weil ihr seid ja auch die, die das möglich machen, dass wir über Ovid reden. Was hättet ihr denn gerne zu Ovid als nächstes?
Genau, schreibt uns da gerne an unklassisch@proton.me, und wir freuen uns auf eure Vorschläge. Für heute freuen wir uns mal auf diese Folge, die wir jetzt quasi als Kick-Off-Folge gestaltet haben. Das heißt, wir werden darüber sprechen, wer Ovid eigentlich ist und was er geschrieben hat, was ihn in poetischer Hinsicht auszeichnet, warum er immer wieder kontrovers, vor allem in der Gegenwart, immer wieder kontrovers diskutiert wird, und was wir davon und von Ovid überhaupt halten, und so nebenbei auch, warum wir nicht schon längst eine Folge zu Ovid gemacht haben. Man könnte ja den Eindruck haben, dass das längst schon notwendig gewesen wäre. Wir haben ja auch schon Deep Dives über Vergil und Horaz gemacht und über Ovid aber bisher recht wenig gesagt. Das ändert sich jetzt, aber eben unter bestimmten Vorzeichen. Wer uns schon länger zuhört, der weiß, die weiß, dass wir gewisse Vorbehalte mit Ovid haben. Das ist, glaube ich, immer wieder durchgekommen in unseren Diskussionen.
Glaube ich gar nicht.
Wir werden uns aber natürlich Mühe geben, dass wir hier kein pures Ovid-Bashing betreiben.
Nee, das wäre ja auch zu simpel.
Wäre simpel und entspricht auch nicht unseren eigenen Erwartungen an uns und an diesen Podcast, aber es ist so, das muss dem Ganzen schon vorangestellt werden, Ovid ist eine Figur, an der sich grundlegende Fragen darüber, wie und vor allem warum man antike Texte lesen sollte und auch unterrichten sollte, schon sehr nachdrücklich stellen. Und das ist natürlich nichts, diese Einschränkung werde ich jetzt öfter machen in dieser Folge, es ist nichts, was nur Ovid betrifft. Wir haben ja auch schon in anderen Texten und machen das auch eigentlich laufend, dazu aufgerufen, die in allen lateinischen Texten der Antike immer wieder präsenten, vermeintlich selbstverständlichen Formen von Diskriminierung und Gewalt nicht einfach zu ignorieren und drüber zu lesen, sondern anzusprechen als solche und auch als solche zu benennen, und was dann irgendwie daraus in der Moderne natürlich Fragen entstehen. Wir geben uns, glaube ich, schon Mühe, diesem Anspruch auch gerecht zu werden, auch wenn es halt oft so ist, dass wir nicht den Raum haben, um das dann gebührend einzuordnen und auszuführen.
Ja, im Tacitus Deep Dive zum Beispiel, da müsste man eigentlich noch viel mehr drüber reden, was da teilweise für schlimmes Zeugs im Nebensatz erwähnt wird.
Genau, aber das ist eben ein Vorzeichen, unter dem das Ganze steht. Diesen Raum werden wir uns bei Ovid einfach mehr nehmen als bei anderen, was daran liegt, dass er entsprechenden Phänomenen auch mehr Raum gibt als andere.
Hm.
Also jetzt nicht unbedingt quantitativ, würde ich sagen, aber qualitativ. Trotzdem, die nächste Einschränkung, wir werden auch nicht nur darüber sprechen, logischerweise. Ist auch nicht so, dass wir zum ersten Mal so eine Art abwägenden Ansatz für eine Folge haben. Wir haben das in ähnlicher Art und Weise bei Cthulhu gemacht, aber vor allem auch bei Petron, wenn ihr euch erinnert. Ja, und da wird natürlich unsere persönliche Auseinandersetzung und Haltung zu Ovid mehr im Vordergrund stehen als normalerweise. Und deswegen überspringen wir die Sektion, die wir sonst an dieser Stelle immer haben, nämlich was ist unsere eigene Geschichte und Erfahrung mit dem jeweiligen Thema. Das wird genügend Raum sonst bekommen und wir steigen deswegen gleich direkt ins Thema ein. Bevor es wirklich losgeht, wie immer der Hinweis, die Bitte, diesen Podcast zu abonnieren, zu bewerten, zu rezensieren, weiterzuempfehlen oder zu unterstützen über Steady oder PayPal. Links sind in den Shownotes.
Damit macht ihr dann die nächste Ovid-Folge möglich, irgendwann.
Einstiegsfrage natürlich, wer ist Ovid eigentlich? Ovid heißt natürlich nicht einfach Ovid in der Antike, sondern Publius Ovidius Naso. Also Naso, das Kognomen, und Ovidius eigentlich der Familienname, das Nomen Gentile. In seiner eigenen Dichtung nennt er sich eigentlich regelmäßig nur Naso, was metrische Gründe hat. Also Ovidius, das I von Ovid ist lang und das I danach ist aber kurz und die Endung kann dann je nach Kasus aber auch wieder oder muss dann auch wieder lang sein. Das heißt, wir haben die Abfolge Länge, Kürze, Länge und das passt in Hexameter nicht gut rein. Das heißt ja, tatsächlich metrische Gründe, aber natürlich auch deswegen, weil das Kognomen ja in vielen Fällen aus römischer Sicht das aussagekräftigere, persönlichere Nomen ist. Und ja, es hat durchaus mit Nase zu tun. Also bezieht sich in irgendeiner Form auf dieses Organ. Geboren ist Ovid am 20. März. Warum wissen wir das so genau? Weil er es uns sagt, am 20. März 43 vor Christus in Sulmo. Das ist das heutige Sulmona. Und das liegt in den Abruzzen. Das ist ziemlich genau in der Mitte Italiens, wenn man sich unter Mitte Italiens was vorstellen kann. Aber ja, es ist so auf mittlerer Höhe und ziemlich genau, wenn man den Stiefel sich vorstellt. Ziemlich genau dort. Römische Region ist der Ager Paelignus, also das Pelignerland. Das kommt bei Ovid auch öfter selber mal vor. Geburtsdaten merken ist ja oft nicht so easy. Bei Ovid habe ich eine, ja, Eselsbrücke, dass das Jahr 43 sozusagen doppelt das signifikant ist, weil es ist Geburtsjahr von Ovid und es ist das Todesjahr von Cicero.
Der einzige Grund, warum ich mir das merken kann.
Genau. Das heißt auch, also Geburt 43 vor, das heißt, er ist ziemlich genau eine Generation jünger als Vergil und ein bisschen weniger als eine Generation jünger als Horaz. Also Vergil 70 vorgeboren und Horaz 65 vorgeboren. Das heißt, dass Ovid die Bürgerkriege nur als Kind miterlebt und dass er zum Zeitpunkt der Schlacht von Actium ein Jugendlicher ist. Das heißt, er hat nie im Bürgerkrieg kämpfen müssen und er kann den Prinzipat nicht so sehr als quasi eine Verwerfung wahrnehmen wie andere, weil er die Republik halt per se einfach nicht kennt. Also nicht persönlich kennt. Und das unterscheidet ihn dann doch in Stimmung und auch Themen sehr stark von diesen beiden anderen großen augusteischen Dichtern. Also damit ist auch angesprochen, dass Ovid mit Horaz und Vergil eben eigentlich immer so zusammengefasst wird als das quasi Dreigestirn der augusteischen Zeit.
Könnte man auch mal hinterfragen, aber anderes Thema.
Genau, vieles von dem oder eigentlich fast alles von dem, was wir über ihn wissen, wissen wir von ihm selbst. Da kommen wir dann eh nochmal drauf zurück. Aber es gibt eben einen Text von ihm, der quasi als Autobiografie gerne mal bezeichnet wird. Das ist das 10. Gedicht in den Tristien, im 4. Buch der Tristien. Und dort sagt er auch zum Beispiel, was er für eine Beziehung zu diesen beiden anderen gehabt hat, und meint eben, dass er Horaz tatsächlich gehört hat, auftreten gesehen hat und dass er Vergil aber nur gesehen hat. Also Vergilium vidi tantum, sagt er. So ordnet er sich da eben in die literarische Landschaft seiner Zeit ein. Was ich mir noch gedacht habe beim Vorbereiten, ist es irgendwie interessant, dass er eben tatsächlich sagt, er hat Horaz auftreten gesehen und eben explizit beschreibt, wie Horaz da auf der Lyra gespielt hat. Da habe ich mir dann gedacht, ist das möglicherweise eine der Stellen, die irgendwie als Evidenz herangezogen wurden dafür, dass die Dichtung von Horaz tatsächlich eben gesungen aufgeführt wurde?
Na, muss ja so sein.
Muss ja eigentlich so sein. Ne? Aber auch da, wir haben ja bei Horaz viel darüber gesprochen oder zumindest haben wir es erwähnt, dass es diese Frage eben gibt und selbst bei dieser Stelle würde ich sagen, könnte man sagen, dass es auch einfach nur eine literarische Fiktion ist.
Du meinst, Ovid war möglicherweise in seiner Autobiografie, aka die einzige Quelle über sein Leben, möglicherweise nicht immer ganz ehrlich. Oh mein Gott.
Ja, na gut. Aber auf jeden Fall, das ist so seine eigene Darstellung, wie er die da gekannt hat oder nicht gekannt hat. Wie gesagt, die Tristien sind die einzige Quelle über Ovids Leben. Das heißt, er ist selbst die Quelle bin ich selbst. Und das führt dazu, dass die Dichterpersona von der historischen Person Ovid besonders schlecht zu trennen ist. Also das ist natürlich bei antiken Autoren immer schwierig, aber bei Ovid stellt sich die Frage nochmal mit besonderem Nachdruck.
Was dann auch bedeutet, dass man alle so vermeintlich sicheren Angaben über sein Leben vielleicht mit ein bisschen Vorsicht genießen sollte.
Er stammt aus dem Ritterstand, aus einer wohlhabenden Familie, in Klammer natürlich, also das ist ja bei römischen Autoren, also in römischen Gesellschaften geht das halt nicht wirklich anders, bekommt dann natürlich auch Rhetorik, Ausbildungen und so weiter in nur das Beste in dieser Hinsicht, was dann auch sehr wichtig wird für seine Dichtung. Auch sehr wichtig ist, er hat zwar einige niedrige Ämter der politischen Laufbahn, des Cursus Honorum hat er zwar inne, aber hat dann relativ bald keine Lust mehr und beschließt, Dichter zu werden, was halt auch natürlich eine in römischer Gesellschaft folgenreiche Entscheidung ist. Und er wird dann in den Kreis von Marcus Valerius Messalla Corvinus, meistens nur kurz Messalla genannt, aufgenommen, also in den sogenannten Messalla-Kreis, dem Tibull auch angehört hat. Also das ist auch einer von so, also bekannter ist natürlich der Mäzenas-Kreis, der für Vergil und Horaz und Propers wichtig ist, aber gibt eben auch den Messalla-Kreis. Und zu dem gehört Ovid.
Weil wir sind eine Generation später, ne?
Als Dichter hat er dann sehr schnell Erfolg. Was er dann genau geschrieben hat, kommen wir noch dazu. Er ist seit seines Lebens mehrfach verheiratet. Und er wird dann am Ende seines Lebens berühmtermaßen verbannt nach Tomi am Schwarzen Meer. Ein kleines Detail aus dem Latein-Realien-Unterricht kann man hier nicht verschweigen, dass man sich nämlich immer merken hat müssen, welche Art der Verbannung das war. Es gab natürlich unterschiedliche Arten der Verbannung. Und die Verbannung, die Ovid betroffen hat, war die sogenannte Relegatio. Das ist eigentlich die mildeste Form der Verbannung, die nämlich sowohl Bürgerrecht intakt lässt, als auch das Vermögen intakt lässt. Schlimmere Formen wären die Deportatio oder die ganz schlimm Aquae Ignisque Interdictio, also der Ausschluss von Wasser und Feuer. Das ist mehr oder weniger, da ist man dann für vogelfrei erklärt quasi. Das ist alles nicht seins, sondern er hat eben die Relegatio. Das heißt im Wesentlichen, er darf sich halt nicht in Italien, nicht in Rom aufhalten, sondern eben nur am Schwarzen Meer in Tomi. Das ist das heutige Constanza in Rumänien, bestimmt falsch ausgesprochen, entschuldige mich dafür. Und er schreibt dort eben seine Gedichte aus der Verbannung und dazu gehören eben auch die Tristia. Ein wiederkehrendes Thema dieser Gedichte neben anderen vielen ständig wiederkehrenden Themen ist die Bitte an Augustus, ihn zurückkommen zu lassen. Die Bitte bleibt aber erfolglos und er stirbt dann im Jahr 17 nach Christus im Exil. Also 60 Jahre ist er geworden. Der Grund für sein Exil ist dann natürlich Gegenstand von vielen Spekulationen, weil er selber sehr vage bleibt und vielleicht auch vage bleiben muss. Das, was er sagt, ist Carmen et Error sind der Grund. Also ein Gedicht und ein Fehler. Welches Gedicht es ist, kann man sich überlegen. Der Konsens scheint zu sein, dass es sich dabei um die Ars Amatoria handelt. Kommen wir dann noch genauer dazu. Und dass der Fehler die Mitwisserschaft von Ovid an den Affären von Julia, der Tochter des Augustus, gewesen sein soll.
Aber auch hier wohlgemerkt, er sagt es selber, ne? Also wer weiß.
Genau, also wir wissen es nicht und wir werden es nicht wissen. Und das Einzige, was ich daran besonders interessant finde, ist mir zu überlegen, ob es nicht vielleicht ein anderes Carmen auch sein könnte.
Hm.
Nicht die Asamaturia, aber dazu dann später mehr. So viel zu seinem Leben. So, jetzt natürlich der für uns wesentlichere Teil. Was hat Ovid geschrieben? Vorausschicken kann man, glaube ich, es sind sehr unterschiedliche Genres, aber alles, was erhalten ist, was ziemlich viel ist,
aber nicht alles,
ist bis auf ein Werk, das sind die Metamorphosen, sind alle anderen Werke im selben Versmaß geschrieben, nämlich im elegischen Distichon. Also das ist das absolute Lieblingsversmaß von Ovid und viele würden jetzt sagen, er hat es zu ungeahnter Meisterschaft darin gebracht, aber zur sprachlichen Gestaltung sagen wir dann später noch was.
Hm.
Das früheste Werk, das für uns greifbar ist, das heißt, von dem wir was berichtet bekommen, ist ein Drama, und zwar eine Medea. Was natürlich im Rahmen dieses Jahres, in dem wir ja über Medea viel sprechen, ganz gut passt. Und wir haben es auch schon erwähnt in unserer Einführungsfolge zur Tragödie. Wir bekommen die Nachrichten darüber, dass es ganz unglaublich toll gewesen sein soll, dieses Stück. Und es gibt auch Urteile von sehr autoritativen Persönlichkeiten zu diesem Thema. Also Quintilian zum Beispiel sagt in der Institutio Oratoria, dass die Medea zeigt, was Ovid hätte erreichen können, wenn er sein Genie zügeln hätte können, statt ihm freien Lauf zu lassen. Genau, also er sagt, Ovidi Medea videtur mihi ostendere quantum ille vir praestare poturit si ingenio suo imperare quam indulgere maluisset. Also wenn es ihm eher beliebt hätte, eben ganz wörtlich über sein Genie zu herrschen, als ihm nachzugeben.
Hm, schöner Irreal aus der Vergangenheit.
Finde ich irgendwie einen interesting Take, also weil daraus ja irgendwie spricht, dass alles nach der Medea halt eben dieses ingenio suo indulgere ist und eben nicht diese Selbstbeherrschung. Naja, wir sagen noch einiges dazu, wie Ovid sich in seinen Werken gibt. Und Tacitus nennt die Medea als Beispiel für Dichtung, die zu seiner Zeit oder zur Zeit der Dialogpartner des Textes, in dem das vorkommt, nämlich der Dialogus, die Oratoribus, höher angesehen ist als die Rhetorik. Ja, also er sagt da eben, heute findet man mehr Leute, die den Ruhm von Cicero schmälern, als die, die den von Vergil schmälern. Und kein rhetorisches Buch ist so berühmt wie die Medea Ovids oder der Thyestes von Varius. Also das Thema da ist quasi, dass die Dichtung höher angesehen ist als die Rhetorik und dass dann eben die Dichtung hier, also dass die Dichtung von Ovid und dann insbesondere die Medea so rausgegriffen wird, ist dann eben als sehr positives Urteil gewertet worden.
Mm. Was es umso verwirrender macht, warum ausgerechnet die weg ist.
Ja, was ist von der Medea selbst erhalten? Extrem wenig, nämlich nur zwei Verse und die sind dann auch nicht besonders aussagekräftig.
Genau, das hat jetzt die Leute natürlich nicht davon abgehalten, wild zu spekulieren, was da drin gestanden haben hätte können.
Mhm.
Und man kann natürlich jetzt überlegen, es gibt ja andere Versionen von Medea in Ovids Werken, zum Beispiel in den Metamorphosen oder in den Heroides, kommen wir auch noch kurz zu nachher. Und das könnte man natürlich vergleichen und gucken, ob man da irgendwelche Rückschlüsse ziehen kann. Also das wäre so eine typische, frühere, klassisch-philologische Aufgabe. Und was ich tatsächlich ganz spannend fände, wirklich mal auch mal anschauen könnte, vielleicht machen wir das irgendwann auch nochmal, wer hat denn da alles drüber spekuliert und wie? Und was sagt uns das dann über die klassische Philologie zu der Zeit, wo diese Spekulation stattgefunden hat? Das ist ja auch sowas, das wir auch schon mehrfach thematisiert haben, dieser Drang, immer mit den Texten zu arbeiten, die wir nicht haben, statt mit denen, die wir haben. So, ne? Das ist zum Beispiel bei den Grammatikern in den Folgen zu meiner Diss war das auch ein Riesenthema. Ja, also ließe sich viel zu sagen, auch wenn es nur zwei Verse sind.
Ja, und deswegen machen wir das an anderer Stelle vielleicht mal, aber jetzt nicht hier, sondern wir gehen zum nächsten Werk über, das mit dem Ovid seinen Durchbruch hat. Und das sind die sogenannten Amores, gerne mal als Liebesgeschichten übersetzt, also der Plural von Amor, ne? Muss man im Deutschen irgendwas damit machen, weil lieben, naja.
Schwierig.
Es handelt sich um drei Bücher, Elegien, was eigentlich vor allem heißt, dass sie im elegischen Distichon geschrieben sind. Also was die Elegie ist, ist nochmal wieder ein eigenes Thema.
Ja, ganz eigene Folge.
Genau. Ja, ich habe das gelesen, ich habe das extrem viel gelesen.
Mein Beileid.
Ja, also auf jeden Fall zu viel, würde ich auch sagen. Hatte eine Veranstaltung zu römische Liebeselegie, dann musste man irgendwie Texte vorbereiten. Ich habe mich dann irgendwie für das zweite Buch der Amoris entschieden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum, aber ja, und dann hatte ich nur, glaube ich, noch einen eigenen Lektürekurs, der sich auch mit den Amoris beschäftigt hat. Also es war viel.
Ja, ich habe Amoris tatsächlich nur auszugsweise gelesen, hier und da mal in einem Seminar, und ja, war auch nicht so mein Fall.
Ja, warum Liebeselegie? Eine sehr einfache Antwort darauf ist, dass die Liebeselegie, die römische, spezifisch römische Liebeselegie, wird immer betont, das, wie gesagt, müsste man in einer eigenen Folge eigentlich besprechen.
Müsste man. Der Konjunktiv arbeitet hier auch sehr hart.
Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr trendige, würde man heute sagen, Gattung in dieser Zeit. Also da gibt es einfach sehr viele Leute, die sich damit beschäftigen, und die kennen wir auch alle, und von vielen haben wir auch was. Also der vermeintliche Begründer der Gattung ist ein gewisser Gallus, und Properz und Tibull sind dann die anderen großen Namen.
Ja, von Gallus haben wir nicht wirklich
was. Genau, von Gallus haben wir nicht wirklich was, von Properz und Tibull haben wir, meine ich, mehr oder weniger alles, was sie, oder von dem wir wissen, dass es gab, und Ovid kommt dann eben als letzter. Was kann man sonst noch über diese Gattung sagen? Es ist eine Gattung, in der patriarchale Gesellschaftsstrukturen einen besonders deutlichen Ausdruck finden, was daran liegt, dass es eigentlich permanent darum geht, Geschlechterdichotomien zu zeichnen und ziemlich stereotype Rollenzuschreibungen für Männer und Frauen zu präsentieren, auszuteilen, und das Ganze verbindet sich dann auch oft, nicht immer, ja, mit sexualisierter Gewalt, die oft auch relativ normal, alltäglich irgendwie gezeichnet wird. Und das Ganze ist auch sehr aus einer männlichen Perspektive geschrieben, also das, was man mit modernem Konzept als Male Gaze bezeichnet. Was auch heißt, dass diese Übersetzung als Liebesgeschichten oder Liebesgedichte schon, also je nachdem, was für eine Vorstellung man von Liebe hat, aber es geht halt jetzt irgendwie eigentlich weniger um, ja, ich sage jetzt mal irgendwie tiefgehende Beziehungen oder so, sondern es sind eher, würde ich sagen, zum größten Teil Begehrensgedichte. Und diese Gedichte funktionieren auch sehr stark über, das ist dann auch, wenn man sich mit der Liebeselegie beschäftigt, immer wieder ein Thema, sehr stark über topische Situationen. Also Situationen, die immer wieder kommen, Settings, in denen, die sich eigentlich bei jedem Autor in irgendeiner Variation finden und die einfach für diese Gattung so konstitutiv sind, dass sie eigentlich, diese Gattung funktioniert fast nur über diese Klischees. Und das eine davon ist, oder das wichtigste davon ist das Bild des männlichen, liebeskranken Ichs, das sich da eben einer Frau vermeintlich unterwirft. Also die Bezeichnung für die Frau, das Objekt der Begierde, ist dann die Domina. Das ist so die Grundkonstellation, über die diese Gedichte funktionieren. Und das ist natürlich jetzt nichts, was man unbedingt mit den Grundwerten der römischen Gesellschaft irgendwie assoziieren würde wahrscheinlich. Also die passen nicht in dem Sinn zur römischen patriarchalen Gesellschaft. Das heißt, es ist schon so, dass da Rollenvorstellungen irgendwie in Frage gestellt werden, dass auch zum Beispiel das Thema der Kriegsführung, die ja so wichtig ist für römische Männlichkeitsvorstellungen, dann umgedreht wird und in den Bereich der Liebe verlagert wird und solche Dinge. Also das passiert schon, und da wird schon gespielt mit Dingen. Das heißt, ein gewisser Grad an Subversion ist da schon drinnen, aber halt nicht so weit, dass man das Gefühl hat, dass das ernsthaft die patriarchalen Vorstellungen wirklich in Frage stellen würde. Also es geht quasi nicht weiter, als es irgendwie für diesen doch sehr männlich geprägten Diskurs angenehm ist. Und deswegen sind diese Texte, das ist ja auch ein Thema bei Ovid, wie andere Texte der Antike, die Inhalte transportieren, die auch das moderne Patriarchat stützen, werden sie eben auch gelesen von den sogenannten Pickup-Artists, und eben deswegen, weil diese Männlichkeitsvorstellungen nicht so weit unterwandert werden, dass es irgendwie unangenehm wäre, bleiben diese Texte halt trotzdem etwas für diese Personen in der Gegenwart, die sie dann abfeiern können.
Wenn sie die tatsächlich lesen, was man manchmal auch in Frage stellen kann, aber anderes Thema.
Genau, also das ist ein Ding, diese sehr dann doch eben patriarchale Prägung mit nicht ausreichender Brechung. Und das andere ist, dass wir hier bei Ovid ein Feature haben, das viele Leute bestimmt sehr mögen, irgendwie auch, aber das ich persönlich recht ermüdend finde, nämlich eigentlich eine immer spürbare Ebene der Ironie. Also es ist, man hat nie das Gefühl, dass das jetzt alles irgendwie wirklich ernst gemeint wäre, speziell bei den Amoris. Und deswegen habe ich nicht nur einmal die Formulierung gehört oder gelesen, dass Ovid die römische Liebeselegie eigentlich zu Grabe trägt. Also spielt diese Topoi, die es da gibt, spielt er halt irgendwie bis zum Ende und macht sie eben auch als solche sichtbar. Also das könnte man tatsächlich, wenn man es positiv formulieren wollte, könnte man sagen, Ovid nimmt hier quasi eine Gattung, die eigentlich am Ende ihrer, die quasi auserzählt ist, wie man sagen würde, und die quasi nichts mehr Neues beitragen kann, und führt eben vor, wie leer von Bedeutung diese ganzen festgefahrenen Klischees tatsächlich sind. Und ja, das ist auch ein Element davon, irgendwo natürlich. Und das ist dann die Kehrseite der Medaille. Es ist halt schon auch für ihn oder für zumindest die Amores als Text ein Mittel, um die eigene Cleverness irgendwie herauszustellen. Also der Text arbeitet sich halt diesen Klischees ab und der Effekt ist eben, dass man dazu eingeladen ist, das toll zu finden, wie diese Sachen bis ans Ende getrieben werden, ohne dass man das Gefühl hat, dass wirklich irgendwas Produktives dabei herauskommt. Das ist zumindest das Gefühl, das bei mir hängen bleibt, und was dann auch so ein Feature von Ironie ist, das mir auch oft auf die Nerven geht, ist, dass es halt das Gefühl vermittelt, dass der Text dann sich halt unantastbar macht, ne? Also sich so gegen Kritik immun macht, indem er das Gefühl vermittelt, du kannst mir halt nichts, das ist ja eh alles nur ein Spiel.
Siehe Petron, da hatten wir die Diskussion ja auch. Das ist ja alles gar nicht ernst gemeint, du verstehst einfach nur keinen Spaß.
Ja, genau. Also das hat tatsächlich auch seine Basis jetzt im Text, ne? Also das ist Thema Spiel, ne? Ludere, Lusus und so weiter, das ist alles was bei Ovid ständig vorkommt. Und wie gesagt, es ist natürlich legitim, das zu machen, aber man muss es halt nicht mögen.
Ja.
Ja, also das ist ein Grund dafür, also darin ist auch eine Grundlage geschaffen dafür, dass die Diskussion über die Texte dann so schwer zu führen ist, ne? Weil ja, man sich halt auf den Standpunkt stellen kann, die andere Seite versteht es halt einfach falsch. Man geht dem Text auf den Leim oder so. Und ich finde, eine Textstelle, an der man, oder programmatisch für den ganzen Text, ist diese Tendenz zur Selbstverliebtheit oder Selbstbezogenheit des Textes schon im Proömium eigentlich da. Im Proömium der Amores, das sind zwei Distichen, spricht das Buch selbst, das ist jetzt auch nicht keine Erfindung von Ovid, das passiert also in so hellenistischen Kontexten öfter mal, dass das Buch eben selber spricht. Und das sagt eben so, ursprünglich habe ich mal aus 5 Büchern bestanden und jetzt sind es nur noch 3. Und zwar deswegen, weil der Dichter, also Ovid, beschlossen hat, das ist die bessere Version. Und das, ja, löst bis heute Diskussionen aus, ob es jetzt wirklich eine frühere Edition der Amores gab. Und
siehe oben, das Interesse an den Texten, die wir nicht haben.
Genau. Und vielleicht waren es wirklich mal 5 Bücher und dann gab es eine zweite Edition. Oder es gab nie 5 Bücher, sondern es waren immer 3 Bücher. Und es ist halt alles irgendwie ein clever Joke von Ovid, der sich da ins Fäustchen lacht, dass wir uns jetzt fragen müssen, was waren da vielleicht sonst noch für Sachen drinnen, die ja eigentlich gar nicht, also die dann irgendwie ausgeschieden wurden, weil sie nicht zu anstößig waren oder so. Was verpassen wir da? Und ja, es ist halt beides denkbar, diese Art von Unsicherheit bei der Interpretation ist ganz symptomatisch für Ovids Dichtung und die ist halt einfach immer so angelegt, dass man im Zweifelsfall immer ironische Absicht unterstellen kann. Und das passiert dann natürlich auch. Und was dann auch passiert ist, dass halt vieles entschuldigt wird damit, was man aber vielleicht eigentlich problematisieren müsste.
Ja. Und halt die Bottomline ist dann schon, dass man eigentlich Ovid nichts glauben kann, was wir auch bei den autobiografischen Details in Anführungszeichen schon hatten. Also okay, er schreibt es jetzt mit Carmen and Error. War das so? Wir wissen es nicht.
Ja, voll. Genau, also das sind die Amores. war schon viel dazu zu sagen, aber es ist erst das erste Werk.
Ja, war ja.
Das nächste ist die Ars Amatoria, die Liebeskunst. Und das sind 3 Bücher. Und im Wesentlichen fährt die Ars Amatoria das gleiche Programm wie die Amores. Also es geht mehr oder weniger um das Gleiche. Auch die gleichen Topoi, auch da wieder so der Liebende und so weiter. Aber es geht natürlich darum, also das Thema ist, ne, wie kann man erfolgreich sein in der Liebe? Und dann gibt es Erklärungen, was man tun kann. Und tun kann man eben vor allem die Dinge, die elegische Liebhaber tun. Das scheint irgendwie so das Programm zu sein. Das heißt, wir haben dieses Thema der römischen Liebeselegie weitergeführt, aber zumindest vorgeblich in einer anderen Form, nämlich in der Form des Lehrgedichtes. Ne? Also die ja eine sehr althergebrachte poetische Form ist, in der eben Inhalte in Form einer ja, poetischen, didaktischen Aufbereitung vermittelt werden.
Siehe De Rerum Natura von Lucrez oder Georgica von Vergil. Wohlgemerkt klassischerweise im Hexameter und Ovid wäre ja nicht Ovid, wenn er das nicht ironisch schön brechen würde. Und natürlich ist dieses Lehrgedicht in Distichen.
Genau. Wie steht's da mit dem Lesestatus? Ich hab's gelesen einmal, weil ich es tatsächlich nicht, also es kam in meinem Curriculum quasi nicht vor, dafür eben die Amoris. Und dachte mir, ich muss es lesen, aber halt für completionist reasons. Also, weil ich mir gedacht habe, ich muss es mal gelesen haben, weil ich muss das Gesamtwerk von Ovid schon kennen.
Da könnte man auch mal eine Folge machen. Was muss man denn so gelesen haben? Oder was meint man gelesen haben zu müssen? Tiefes Fass. Machen wir jetzt nicht auf. Ja, also Ars Amatoria habe ich tatsächlich mehrfach gelesen, beziehungsweise lesen müssen. Ich hatte das in der Schule tatsächlich. Und im Studium auch, und zwar im ersten Semester, wo es an der Humboldt-Uni immer einen Grundkurs Poesie gibt. Und da kommt immer Ovid dran, jedenfalls war das zu meiner Studienzeit so. Und immer sind es die Metamorphosen, außer in meinem ersten Semester, da war es Ars Amatoria. Und ich fand es weder in der Schule noch im Studium thematisch großartig ansprechend. Und ich habe jetzt noch mal länger drüber nachgedacht, warum ich wie zu Ovid stehe. Und ich bin mir relativ sicher, dass der Fakt, dass halt meine erste und zweite Erfahrung und dann lang einzige Erfahrung mit Ovid halt die Ars Amatoria war, nicht dazu beigetragen hat, dass ich mit diesem Autor irgendwie mal warm werden würde. Also keine Ahnung, was gewesen wäre, wenn ich im ersten Semester Metamorphosen gehabt hätte.
Ja, vielleicht wäre es dann anders ausgegangen.
Who knows?
Ja, also diese Vermischung, Verbindung von Genres ist natürlich etwas, das Ovid nicht das erste macht. Das ist eher etwas, das sehr, man muss es eigentlich sagen, es ist eigentlich konventionell so. Also im Rahmen des hellenistischen Programmes macht man das halt ständig. Ne? Also man nimmt quasi althergebrachte Formen hier und man entweder kritisiert man sie, indem man so eine Art Gegenprogramm fährt, oder man bereitet sie so neu auf, dass sie moderneren Ansprüchen auch genügen. Das erste, was mir in dem Zusammenhang einfällt, sind die Argonautika von Apollonius Rhodos, die ja ein Epos sind, aber ein hellenistisches Epos, in dem Sinn, dass es zwar lang ist und so weiter, aber dass es dann in der Gestaltung, müsste man dann im Detail mal drüber sprechen, das haben wir eh schon länger mal vor, ist das irgendwie in irgendeiner Form vorzunehmen, aber das ist eben so gestaltet, dass es einerseits diese epische Form als etwas ausstellt, das eigentlich überholt ist, und dann aber sozusagen so kleine Highlights schafft, die dann wiederum für sich als kleine ausgefeilte Kunstwerke stehen können, was ja dann wiederum dem hellenistischen Ideal entspricht. Und das, was Ovid mit dem Lehrgedicht macht, ist natürlich in der Hinsicht eben dann eigentlich nichts Neues. Man merkt schon, man müsste über den Hellenismus eigentlich viel mehr sagen. Kann man da viel mehr sagen? Sollte
das
man viel
tun
mehr sagen?
Wir, glaube ich, auch schon. Also wir sagen, glaube ich, auch schon seit 4 Jahren, dass wir da echt dringend mal eine Folge zu füllen. Sollen wir wirklich mal.
Also die Frage stellt sich halt jetzt, oder das Thema stellt sich halt jetzt bei Ovid tatsächlich nochmal mehr als bei anderen, habe ich das Gefühl. Also wenn wir jetzt viel über Catull machen würden, müssten wir auch noch mehr darüber sprechen.
Ja.
Aber jetzt bei den anderen, denen wir so viel Zeit gewidmet haben, also vor allem Vergil und Horaz, ist das natürlich ein Thema und wir haben es auch besprochen. Aber es sticht halt jetzt in den quasi großen, auch ein bisschen klischeehaften Programmlinien, die man mit dem Hellenismus assoziiert, das sticht halt bei Ovid viel stärker raus, als es bei Horaz und bei Vergil der Fall ist. Also ja, wir haben quasi ein Lehrgedicht über die Liebe, und wir haben natürlich auch wieder sehr viel Ironie in diesem Text drinnen, und man kann, glaube ich, schon sagen, dass dieser Text bewusst auf Skandal geschrieben ist. Also das ist, glaube ich, nicht unfair, das zu sagen. In der Hinsicht, dass Ovid halt sagt, erotische Beziehungen kann man quasi lernen, die kann man zu einem reinen Lehrgegenstand reduzieren. Und, das ist jetzt das Entscheidende daran, dieser Lehrgegenstand ist halt völlig auf Privatleben und Vergnügen ausgerichtet. Ne? Also da geht es jetzt nicht um, wie bei den Georgika, um Landwirtschaft, zumindest an der Oberfläche.
Naja. Georgika, ganz anderes Thema.
Ganz anderes Thema, aber es geht auch zum Beispiel nicht um sowas Großes wie bei Lucrez, ne, die Rerum Natura quasi eine ganze Philosophie dargestellt in Form eines Lehrgedichtes, sondern es geht eben halt um das, was nach römischer Vorstellung halt und auch nach moderner Vorstellung oft halt komplett irgendwie in den Bereich des Privaten gehört und eben nicht Staatstragendes oder sonst irgendwas ist, sondern halt dem eigenen Vergnügen dient. Also nicht eine Form von Liebe und Beziehung, die auf Reproduktion ausgerichtet ist, was natürlich nach römischen Werten das ist, worum es gehen müsste, weil dann geht es um Allgemeinheit auch und so, sondern eben was Individuelles. Und das ist prinzipiell, finde ich, ein spannender Ansatz auf der einen Seite.
Ja, voll. Also zu sagen, okay, Sex ist for fun, ja klar, go for it.
Wenn es halt nicht wieder sehr male-gazig und sehr patriarchal wäre. Also wie gesagt, eben das Programm der Amores letztendlich fortschreiben würde. So, jetzt ist es so, dass die ersten beiden Bücher sich, zumindest nach eigener Aussage, an Männer richten und das dritte Buch sich an Frauen richtet. Was heißt das nicht, dass es da irgendwie gar nicht male-gazig sein kann, weil da geht es ja um Frauen, aber es stimmt halt leider nicht. Also ich würde sogar sagen, dieses dritte Buch, in dem erklärt wird, wie Frauen Erfolg in der Liebe haben können, möglicherweise sogar noch problematischer ist, weil wird halt eigentlich letztendlich nur erklärt, unter Anführungszeichen, wie sich Frauen in diese aus der liebeselegischen Sicht richtigen Rollen einzufügen haben. Und ich glaube, wenn man sich es einfach so mal überlegt, dass es halt ein Typ ist, der halt da jetzt den Frauen erklärt, wie sie sich erotisch zu verhalten haben, also ist schon aus moderner rezeptiver Sicht eher was Problematisches. Also finde ich.
Na, dann ist halt die Frage, okay, er schreibt hier über Vergnügen, okay, good for you, aber wessen Vergnügen?
Genau, und selbst wenn es um das Vergnügen der Frau geht, ist es natürlich auch vor dem Hintergrund, dass das dann wiederum Vergnügen für den Mann bedeutet. Ne? Also,
na klar.
Also das ist jetzt kein Grund zu sagen, dass das ein quasi proto-feministischer Text ist oder sonst irgendwas. Also ist er schlicht und ergreifend nicht. Ist auch nicht in irgendeiner Form revolutionär, auch wenn er sich irgendwie gern so gibt. Aber das ändert nichts daran, dass er trotzdem, also dass die Ars Amatoria trotzdem für die dominante römische Gesellschaft oder der dominante Teil der römischen Gesellschaft, nämlich der männliche, reiche, konservative Teil, für die ist das natürlich ein moralisches Problem.
Und jetzt nochmal stärker als die Amores, weil die Amores sind ja so dieses halt Klischee-Genre und jetzt, weil das jetzt dieses andere Genre ist, ist es irgendwie nochmal skandalöser. Ne? So muss man das doch verstehen, dass die Amores vielleicht noch durchgegangen sind, aber Ars Amatoria jetzt doch ein Problem gewesen sein könnte.
Genau, die Amores sind halt irgendwie so, das ist halt Kleindichtung. Ne? Und die Ars Amatoria gibt sich jetzt aber als Großdichtung, was sie natürlich auch nicht ist in dem Sinn, aber auch eine dumme Unterscheidung, Großdichtung, Kleindichtung, aber
sowieso,
andere Geschichte. Genau, und deswegen ist die Ars Amatoria der eben nach allgemeinem Konsens aussichtsreichste Kandidat für das Carmen, das der Grund war für die Verbannung.
Ja, aber da denke ich mir dann auch wirklich halt, das hätte Ovid wahrscheinlich gerne. Dass die Gesellschaft so skandalisiert war, dass das der Grund war. Also das muss nicht so gewesen sein.
Die Ausführungen zeigen, glaube ich, dass einem das inhaltlich nicht unbedingt gefallen muss. Und auch wie die Amores ist es eben auch ein Text, der von diesen selbsternannten Pickup-Menschen, Männern, dann auch so als eine Art Anleitung, um nicht zu sagen Bibel, verwendet wird.
Wenn sie es tatsächlich lesen, anstatt so ein paar Zitate rauszunehmen. Aber anderes Thema.
Genau. Das heißt aber natürlich nicht, dass die Ars Amatoria per se schlecht geschrieben ist. Also es ist schon so, dass die literarisch gut gemacht ist. Da sind natürlich auch viele Anspielungen auf sehr, sehr viele Texte drinnen. Es gibt natürlich sehr viele, auch wenn ich mich jetzt richtig erinnere, auch mythologische Anspielungen natürlich und Verarbeitungen und so weiter. Und wenn man den Stil von Ovid, vor allem in diesem Text eben, mag, dann findet man bestimmt vieles, was einem gefällt. Was ich zum Beispiel ganz gut gemacht fand auch, ist, dass es eben halt dieses große Thema Verführung natürlich gibt letztendlich und dass der Text auch so angelegt ist, dass er mehr oder weniger wie eine Verführung des Lesers funktioniert. Also man wird da quasi so reingelurt und am Schluss des zweiten Buches, beziehungsweise am Schluss des dritten Buches, ist man dann im Schlafzimmer. Natürlich, wo sollte man auch sonst sein?
Klar.
Also das ist auch ein bisschen natürlich on the nose und so, aber es ist ein Konzept und es ist durchgeführt und es funktioniert für das, was es ist. Aber ja, also das kann man irgendwie darüber sagen. Aber für mich ist halt trotzdem so die Bottomline, wenn mich was thematisch nicht interessiert bis anödet, weil es ist natürlich alles auch sehr repetitiv und einfach für mich auch nicht so interessant, was da für Ratschläge gegeben werden, dann ist es für mich halt auch schwierig, mich dafür zu motivieren, mich wirklich näher damit zu beschäftigen. Also es ist wirklich so ein Fall von, man kann anerkennen, dass etwas gut gemacht ist für das, was es ist, aber es heißt halt nicht, dass man es unbedingt lesen wollen muss. So viel zur Ars Amatoria. Es gibt dann noch so ein kleines Gegenstück zur Ars Amatoria. Das nennt sich Remedia Amoris, also die Gegenmittel der Liebe oder das Gegenmittel gegen die Liebe. So viel wie wie man die Liebe dann wieder los wird, wenn sie lästig geworden ist. Ich habe mir dazu nur aufgeschrieben Cash Grab, weil ich bin mir sicher, dass es genau das ist. So. Asa Matoria war erfolgreich. Man kann nicht wirklich einen zweiten Teil schreiben. Also halt dann so ein Follow-up. Ich habe es nicht gelesen. Also nicht ganz.
Mhm. Ja, ich hatte mal, als ich in Großbritannien unterrichtet hatte, so einen Kurs, wo die Studis sich einen Text raussuchen durften, zu dem sie dann so eine Art Hausarbeit schreiben konnten. Und es war wirklich frei. Also sie konnten einen Text nehmen, was sie wollten. Und ich hatte eine Studentin, die wollte gerne Ovid machen und meinte aber so, ja, Asa Matoria, das ist auch so ausgelatscht und irgendwie, und sie weiß nicht so ganz. Und der habe ich dann die Remedia tatsächlich vorgeschlagen und das hatte sie gar nicht auf dem Schirm und fand es dann ganz interessant und hat dann darüber auch ihre Hausarbeit geschrieben. Also musste ich es auch lesen. Habe jetzt keine wirklich klare Erinnerung mehr dran. Also ist irgendwie da auf der einen Seite rein und auf der anderen wieder rausgegangen, fürchte ich. Aber ja, hat schon, meine ich, zur Asa Matoria gepasst.
Genau, jetzt kommen noch so ein paar andere kleinere Sachen. Es gibt so ein fragmentarisch erhaltenes Ding, das heißt De Medicamine Faciei über die Kosmetik.
Ja.
Also es sind auch Kosmetik-Ratschläge für Frauen. Also ich fand's langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es versucht zu lesen und habe es dann aufgegeben.
Ja, ging mir tatsächlich ähnlich. Also das ist halt in der OCT mit drin, ne? Die OCT, wo halt die Amoris und die Asa Matoria und die Remedia und halt auch dieses Werk mit drin sind. Deswegen habe ich auch mal reingelesen und habe es dann aber auch sehr schnell sein lassen.
Das ist die OCT von Kenny, ne?
Ich meine, ja.
Den mussten wir uns alle besorgen damals.
Ja, wir auch im ersten Semester. Das war verpflichtend, dass man das als physisches Buch vor sich liegen hatte.
Gut, war gar nicht so teuer. Ich glaube, es waren 29 Euro damals.
Naja, ich glaube, also ich meine, die OCTs sind nie super billig, außer du kriegst sie Secondhand. Da könnte man auch mal ganz eigene Folge zu machen.
Genau, was es auch gibt, ist ein Fluchgedicht, das heißt Ibis, also wie der Vogel, weil der Vogel wohl irgendwie so assoziiert ist mit Schmutzigkeit, glaube ich. Aber jedenfalls ist dann auch der Titel eines Gedichtes, das Kalimachos geschrieben hat, das auch ein Fluchgedicht ist. Und ja, ich weiß ehrlicherweise wenig darüber. Ich sollte ein bisschen mehr darüber wissen, weil das war zu unserer Zeit in Berlin damals im Jahr 2017, als Ovid-Jahr war, also 2000 Jahre, also 2000er Todestag, war das Nachwuchsforum Latein in Berlin, an der Freien Universität allerdings. Und da wurde Ibis gelesen. Aber da waren wir nicht mit einer Delegation vertreten und ich habe da irgendwie nur bei zwei Sitzungen reingeschaut und habe nur das mitbekommen, was da besprochen wurde und das hat mich jetzt nicht so mitgerissen.
Ja, ich war 2017 in England und ich muss ganz offen gestehen, bis ich das im Skript gelesen habe, dass es dieses Gedicht gibt, hatte ich das komplett vergessen, dass es das gibt.
Ja, also das war ja auch einer der Gründe, wieso es beim Nachwuchsforum besprochen wurde, weil es halt sozusagen im Rahmen von Ovid halt dann doch irgendwie sehr randständig ist. Aber ja, und dann haben wir noch einen Text aus dem sogenannten Frühwerk. Das sind die Heroides. Also die Heroinen, die Heldinnen, das sind fiktive, natürlich, Versbriefe von mythologischen Frauen an ihre Liebhaber/Partner/Ehemänner. Also da ist zum Beispiel dabei Dido an Aeneas, da ist dabei Penelope an Odysseus, da ist auch dabei Medea an Jason, oder? Genau, und die habe ich zumindest auszugsweise gelesen. Ich habe sie nicht alle davon gelesen.
Ja, da habe ich auch Auszüge draus gelesen, ja.
Gehört von diesen Frühwerken, finde ich, zu den sympathischeren Werken, was daran liegt, dass hier tatsächlich eben Frauen die Stimme gegeben wird, die hier eben diese Briefe schreiben. Also nicht nur, es gibt in manchen Fällen, ich habe jetzt vergessen, welche das sind, aber in manchen Fällen gibt es auch Antworten von den Männern darauf. Aber es sind eben hier primär die Frauen, die zu Wort kommen und die da in die Lage versetzt werden, ihre eigene Geschichte und ihre eigene Perspektive auf diese mythologischen Ereignisse zu schildern. Und das hat auch zur Folge, dass diese, die ich jetzt schon mehrfach kritisiert habe, ironische Erzählebene, die auch teilweise überheblich wirkt, da eben zurücktritt und Platz macht für etwas mehr Empathie und etwas mehr Ermächtigung.
Ja, die Latte lag da auch nicht hoch. Sorry. Nein, also ich meine, das Konzept ist auf jeden Fall interessant und man kann da natürlich total viel rausholen, was so den Kontrast zu halt den gängigeren Mythos-Erzählungen angeht. Aber ich habe mir beim Lesen dann auch gedacht, also man merkt halt schon doch, dass das ein Mann geschrieben hat.
Ja, also das ja, ist klar, genau. Aber er bemüht sich, sagen wir so.
Was stets bemüht er?
Also, was der Text auf jeden Fall zeigt, das kann man auf jeden Fall darüber sagen, ist, er zeigt, dass Ovid schon auch anders kann, wenn er will.
Ja, okay.
Das Problem ist halt, meistens will er halt nicht anders. Das ist halt ein bisschen das Problem. Und irgendwie habe ich ein bisschen das Gefühl, also ich habe es jetzt chronologisch eben aufgezählt, die Herodes bilden irgendwie dann so eine Art Übergangswerk, glaube ich, weil die Werke, die jetzt kommen, dann eben tonal sich schon stark unterscheiden,
finde ja.
ich, von diesen frühen Texten. Also
ja, das gebe ich ihm.
Also von den Liebesdichtungen. Und diese irgendwie Sonderstellung, aber eben natürlich auch die Tatsache, dass wir in der Gegenwart einfach zum Glück, oder dass die Forschung in einigen Bereichen zum Glück stärker daran interessiert ist, danach zu schauen, wo sind eigentlich weibliche Stimmen in diesen Texten präsent, hat natürlich dazu geführt, dass die Heroides in den letzten Jahren schon ein bisschen einen Boom hatten in der Forschung. Genau, das hat man immer mehr darüber gehört, aber wie gesagt, ist ja auch gut. Das sind die Frühwerke, die Phase des Frühwerks. Und jetzt kommt dann logischerweise das mittlere oder vielleicht auch Hauptwerk. Mhm. Das würden wahrscheinlich die meisten sagen, was sich natürlich daran festmachen lässt, dass die Texte jetzt lang werden. Und dass hier auch eben das elegische Distichon zumindest kurz oder eben nicht so kurz, aber zumindest für einen Text aufgegeben wird. Und das sind dann die Metamorphosen. Die Metamorphosen sind unbestritten, würde ich behaupten,
ja.
Ovids meistgelesenes und meistdiskutiertes Werk.
Mhm.
Wenn man kurz beschreiben oder kurz einordnen wollte, was das Genre ist, dann müsste man wahrscheinlich sagen, es ist Ovids Take on Epic, also seine Version eines Epos. Was man vor allem an formalen Kriterien festmachen kann, es ist eben in Hexametern geschrieben, es ist lang, es hat 15 Bücher.
Nicht 12.
Nicht 12, genau. Und es hat einen mythologischen Inhalt. Ich meine, das sind so die Formalkriterien, die mir beigebracht wurden für ein Epos.
Naja, da hat selbst Ovid mal den Hexameter rausgeholt. Also nur den Hexameter. Das Sichan hat ja auch einen Hexameter, aber ihr wisst, was ich meine.
Ja, wie ist es da mit dem gelesenen Status? Also ich kann sagen, ich habe es einmal im Original gelesen. Das war, als ich mir die OCT-Ausgabe von, ich meine, Tarrant ist es. Ist aber, glaube ich, nicht die führende Ausgabe. Die führende Ausgabe ist, glaube ich, die Anderson-Ausgabe der Täubner.
Die Täubner, ja. Die habe ich auch. Die wurde mir auch empfohlen. Ich weiß nicht mehr von wem.
Genau, die Tarrant war halt günstiger. Also die OCT-Ausgabe war günstiger, ist immer so. und ist, glaube ich, auch aktueller tatsächlich. Aber die habe ich mir mal angeschafft und dann beschlossen, das wird jetzt einfach durchgelesen. Das habe ich dann gemacht. Dann habe ich aber natürlich einzelne Episoden noch sehr viel öfter gelesen. Und jetzt beim Nachdenken habe ich dann gemerkt, ich habe es witzigerweise fast immer, zumindest auch im Original gelesen. Also damit meine ich mindestens in einer zweisprachigen Ausgabe. Ich glaube, ich habe nie einfach nur eine Übersetzung gelesen. Das war, glaube ich, nie so.
Ja, ich meine, ich habe die zum ersten Mal komplett in Übersetzung gelesen. Oh, ist so lange her. Also ich habe sie mal komplett in Übersetzung gelesen, ja. Die von Albrecht-Übersetzung, was dann aber auch die zweisprachige Ausgabe war.
Das ist die zweisprachige, ja, genau, das ist die Reklamübersetzung.
Ja, und dann liest man es ja eher so quer, genau. Also klar, Metamorphosen, eins der Werke, an denen man, auch wenn man keinen Kurs dazu hat, wie ich, im Studium nicht vorbeikommt eigentlich in der Latinistik. Und mein größter Berührungspunkt mit den Metamorphosen war dann, als ich Tutorin war, weil, wie gesagt, erster Grundkurs Poesie in der Regel Metamorphosen und das heißt, ich habe auch das Tutorium zu diesem Grundkurs gegeben und musste dann da, oder was heißt musste, aber die Aufgabe des Tutoriums war dann, die Fragen zu beantworten, die auftauchen zu den Hausaufgaben, so vorbereitenderweise und was sonst so anfällt und der Kontrast zwischen dem Ovid-Kurs Metamorphosen und dem Vergil-Kurs Aeneas, und das war immer die Aeneas im zweiten Semester, war schon sehr interessant, weil es teilweise zwei gab, also zwei Metamorphosenkurse und zwei Aeneas-Kurse. Und die zwei Aeneas-Kurse in dem zweiten Semester, da war plus minus bei beiden Lehrkräften dann schon so derselbe Stoff dran, ne? Weil bei der Aeneas, da gibt es dann halt so bestimmte Highlights, die kommen dann plus minus halt schon immer dran. Haben wir auch in unserem Deep Dive drüber geredet und wir haben es ja anders gemacht und alles versucht zu besprechen. Aber es ist klar, ne, da gibt es einfach so Eckpunkte, die müssen.
Mhm.
Und das eine Mal, wo es zwei Metamorphosenkurse bei zwei unterschiedlichen Lehrkräften gab, hat sich der Lehrplan null überschnitten. Also ich glaube, die ersten vier Verse and that's it. Das heißt, ich durfte dann zur Vorbereitung für dieses Tutorium immer die Hausaufgaben von beiden Grundkursen vorbereiten. Das ist mir sehr im Kopf geblieben. Es war extrem viel aufwendiger als sonst. Und das passt aber halt auch so zu den Metamorphosen, dass es halt da keinen in dem Sinne Konsens darüber gibt, was die wichtigsten Episoden sind, weil es so viele gibt. Da kommen wir gleich nochmal genauer zu. Und ja, also ich meine, ich habe es dann auch mal komplett im Original gelesen, in dem Zuge, weil ich sowieso fast alles gefühlt für dieses Tutorium vorbereiten musste. Und ja, also an den Metamorphosen kommt man wirklich schwer vorbei, würde ich sagen.
Du hast es schon gesagt, oder wir haben es beide schon gesagt, Episoden ist das Stichwort. Die Metamorphosen haben keine in dem Sinn zusammenhängende Geschichte. Es sind mythologische Einzelepisoden und die werden vor allem mal zusammengehalten durch das Thema der Verwandlung. Das ist, daher bekommt das Werk seinen Titel. Aber nicht nur dadurch, sondern sie sind auch noch durch andere Elemente miteinander verwoben. Also in dem Sinne, dass zum Beispiel viele Geschichten, die erzählt werden, innerhalb von Geschichten erzählt werden. Mhm. Ja, da gibt es dann Figuren, die dann innerhalb ihrer eigenen Geschichte eine weitere Verwandlungsgeschichte erzählen. Aber auch durch andere Sachen, also bestimmte Dinge werden natürlich auch von einzelnen Heldenfiguren zusammengehalten, die da so eine Art Weg hinter sich bringen und auf dem Weg passieren und unterschiedliche Sachen. Also ganz unterschiedliche Techniken, die dazu führen, dass diese Geschichten dann doch miteinander verwoben erscheinen, aber eben nicht durch eine fortlaufende Handlung und auch miteinander verschränkt erscheinen, sodass es, wenn man ein bisschen nachsichtig ist und sagt, ein Gedicht muss nicht nur einen wirklich quasi zentralen Charakter haben, der einen da durchträgt, kann man eben sagen, dass die Metamorphosen auch ein Carmen Perpetuum sind, also ein zusammenhängendes, ein durchgängiges Gedicht.
Was Ovidia auch selber sagt.
Was Ovidia auch selber sagt, genau. Und zwar im Sinne eben, wie das Kalimachos sagt, nur dass Kalimachos sich ja davon abkehrt. Weil Kalimachos sagt ja, ich will genau das nicht machen. Und Ovid sagt jetzt hier, er will das machen.
Ja, und die Metamorphosen sind ja auch tatsächlich der einzige Teil von Ovid, über den wir tatsächlich schon mal gesprochen haben. Weil wir haben ja, das war Folge 14, findet ihr im Feed, über Übersetzungspraxis. Und da waren wir auf der Suche nach irgendwas Kleinem, Abgeschlossenen, was, wo man gut dran zeigen kann, dass das halt schwer ist zu übersetzen. Und das hat ja, der Anfang von den Metamorphosen hat ja sehr bekannte Überraschungen in der Syntax, die notorisch schwer zu übersetzen ist. Und damit war das wie gemacht für diese Folge. Da gehen wir jetzt nicht nochmal drauf ein, findet ihr, wie gesagt, im Feed.
Genau, das heißt, Ovid sagt jetzt, ich will mit diesen hellenistischen Prinzipien brechen. Auf der anderen Seite verwende ich das Vokabular dieses hellenistischen Dichters und signalisiere damit natürlich gleichzeitig auch, dass ich mich mit diesem Programm sehr wohl auskenne. Also es gibt da schon natürlich eine Brechung, eine ironische Brechung dieser Ankündigung. Und tatsächlich ist es dann eben so, dass die Metamorphosen durch diese episodische Struktur, die also in sich abgeschlossene kleine Geschichten erzählen, auf eine gewisse Art und Weise sowohl diesen hellenistischen, mit Kalimachos assoziierten Idealen von kleinen, ausgefeilten Kunstwerken entsprechen können, als eben auch den Ansprüchen an eine, unter Anführungszeichen, klassische Großdichtung. Also wir haben diese Art von kleinen, quasi mosaiksteinartigen Kunstwerken, die sich dann zu einem großen Ganzen fügen. Bisschen, also komplett anders vom Konzept her, aber der Grundgedanke ist natürlich nicht so viel anders wie das, was Horaz mit seinen Gedichtbüchern macht. Ne? Und es gibt sogar, also weil ich jetzt vorhin gemeint habe, es gibt, wird gar nicht zusammengehalten, es gibt aber schon einen quasi großen, ganz, ganz groben roten Faden, der sich durchzieht.
Den er auch ankündigt.
Den er auch ankündigt, das ist quasi die Weltgeschichte im Sinne von, ich fange bei der Entstehung der Welt an und führe das dann mehr oder weniger durch alle Mythenkreise, die es gibt und noch ein bisschen mehr, bis in die römische Geschichte, bis in meine Zeit. Die Ankündigung. Und so ist es dann auch. Also es beginnt mit der Erschaffung der Welt aus dem Chaos und endet dann mit der Verstirnung von Julius Caesar und natürlich mit einer ausführlichen Ankündigung von Ovids eigenem Nachruhm.
Na klar. Am Ende. Man muss es ihm lassen, er hat Recht behalten.
Ja, das stimmt. Und er hat viel bei Horaz abgeschrieben. Genau, das ist also das von der Anlage her. Inhaltlich ist es natürlich so, oder auch motivisch muss man, glaube ich, sagen, es ist so, dass Ovid zwar eben das Versmaß der Elegie aufgibt und auch den Ton, diesen spielerischen Ton, wobei der geht nicht ganz verloren, aber der ist halt runtergedimmt, das verändert er also, aber er bleibt der Liebeselegie und der Elegie insgesamt, die ja nicht nur Liebesthemen behandelt, bleibt dem thematisch und auch motivisch dann doch treu. Also es gibt einfach sehr viele Episoden, die von den Mustern der Handelnden, sage ich jetzt mal, dann doch auch sehr wieder an elegische Themen erinnern. Das heißt auch, dass der Text natürlich viel zurückgreift auf das, was Ovid schon vorher gemacht hat, was auch wiederum ein Grundcharakteristikum der Metamorphosen ist, dass sie sehr meta-literarisch funktionieren. Also es wird ständig irgendwie auf sich, also der Text bezieht sich ständig auf sich selber, auf seine eigene Art und Weise zu erzählen. Er bezieht sich auf Ovids eigene Dichtung und er hat möglicherweise in diesem Thema der Verwandlung, das eben da in so mehreren hunderten Variationen durcherzählt wird, vielleicht sogar so eine Art metapoetische Botschaft im Sinne von, hier wird ein Weltbild transportiert, das darauf beruht, dass sich alles permanent verändert, was natürlich in einem, wenn man es so ausformuliert, krassen Widerspruch steht zu dem, wie Augustus halt seine Herrschaft nach außen transportiert. Also da soll sich natürlich nichts verändern, sondern das soll jetzt bitte alles schön goldenes Zeitalter und Restitutio Republicae und wir, die Gegenwart ist die Vergangenheit und die Zukunft, alles ist eins. Aber das ist eben bei Ovid nicht so. Und das finde ich halt einen ganz spannenden Gedanken. Habe ich immer schon spannend gefunden und habe mich dann sehr gefreut, als ich irgendwann gelernt habe, dass es eben durchaus auch die Meinung gibt, dass dieses Carmen, das der Grund für die Verbannung war, möglicherweise nicht die Ars Amatoria war, sondern aus den eben beschriebenen Gründen eigentlich die Metamorphosen. Das wird in der Forschung vertreten, das wird aber zum Beispiel auch in dem vielleicht vielen von euch bekannten Roman Die letzte Welt von Christoph Ranzmeier, wird das auch quasi als Grundlage für die Erzählung genommen, dass die Metamorphosen da den Anstoß erregt haben. Und eine Mischform von diesen beiden Meinungen gibt es natürlich auch, die halt sagt, die Ars Amatoria waren der offensichtliche Vorwand und die Metamorphosen waren der eigentliche Grund.
Ja, also den Gedanken finde ich natürlich schon auch spannend, aber wie wahrscheinlich ist das? Also ich frage mich, wie gesagt, eher, ob das mit dem, ja, man hat mich verbannt für meine skandalöse Dichtung, nicht eher Wunschdenken ist von Ovid, aber nun gut, wir werden es nie wissen.
Das kann natürlich sein. Was hat die Rezeption mit diesem Text gemacht? Viele verschiedene Dinge, aber vor allem waren die Metamorphosen, weil sie so viele Mythen enthalten und so viele Mythenkreise auch umfassen, tatsächlich lange Zeit sowas wie ein Repertoire für Mythologie, also sowas wie eine Enzyklopädie des antiken Mythos. Und tatsächlich haben sie auch den Effekt gehabt, dass viele Mythen, die wir quasi so ins kulturelle Gedächtnis auch der Gegenwart immer noch reichen, vor allem in der von Ovid geschaffenen Fassung tatsächlich populär gemacht worden sind. Also sowas wie Daedalus und Ikarus zum Beispiel ist halt genau in der Version, in der sie Ovid erzählt, kennen wir die und wird sie verarbeitet. Aber es gilt nicht nur dafür. Einzelne Episoden sind dann tatsächlich auch so populär geworden, dass sie mehr oder weniger für sich genommen kleine Standardtexte sind, die komplett losgelöst vom Rest der Metamorphosen immer wieder gelesen werden. Also da gehört natürlich dazu Apoll und Daphne zum Beispiel oder auch Pyramus und Thisbe. Das hat eine ganz eigene Geschichte, weil Pyramus und Thisbe wohl keinen greifbaren mythologischen Background hat. Genauso wie Pygmalion übrigens auch nicht.
Mhm. Und die sind dann natürlich auch in der, du hast es schon gesagt, in der Rezeption wahnsinnig produktiv. Also wir hatten ja zum Beispiel The Latinist, diesen Roman, wo es auch nicht nur, aber wo es auch um Ovid und vor allem ja diese Apoll- und Daphne-Episode geht. Das kommt da ja schon vor. Shakespeare war Fan, also Pyramus und Thisbe mit Midsummer Night's Dream und so. Und die Liste ließe sich jetzt noch sehr, sehr lange fortsetzen.
Und auch in der bildenden Kunst, ne? Also ja, ich meine, die Bernini-Statuen und so, die ja dann auch explizit auf die Ovid-Versionen zurückgehen und so. Genau, und das ist halt ein interessanter, also das ist ein Ansatz, der eigentlich, wenn man sich aufs Ganze anschaut, diese kunstvolle Struktur der Metamorphosen, die ich jetzt irgendwie versucht habe zu beschreiben, also diese Verästelung, diese Verhakung dieser einzelnen Episoden untereinander und dieses Zusammenspiel als großes Gesamtkunstwerk, das wird ja eigentlich durch diese Art von Lesart, also als Repertoire, eigentlich ja untergraben. Ne? Mhm. Weil man macht ja nichts anderes, als diese Geschichten da rauszulösen aus diesem eben nicht Erzählzusammenhang, sondern einem Zusammenhang, der eigentlich anders erzeugt wird, eben nicht auf einer zusammenhängenden Narration, ne, sondern auf so quasi kompositorischen Prinzipien. Mhm. Also der Text ist eben, wie gesagt, eher, also hängt eben auf andere Arten zusammen und hat eben seinen Flow, bekommt er eigentlich eher aus etwas, das fast ein bisschen so musikalisch anmutet. Es gibt halt Themen, die immer wieder kommen, die variiert werden und so, Leitmotive und so weiter. Ist es aber nicht so, dass das für den Text ein Problem ist, glaube ich, dass er so gelesen werden kann, dass man diese einzelnen Episoden da rausnimmt, sondern das ist da durchaus angelegt. Also das, das geht beides. Ne? Es funktioniert als Gesamtkunstwerk, es funktioniert aber auch als losgelöste kleine Episode.
Ja, das muss man ihm schon lassen. Also gerade dieses, wie sich das dann verzahnt und so, das fand ich schon auch immer spannend. Und das ist auch genau der Grund, warum wir jetzt eher zögerlich wären, so einzelne Episoden aus den Metamorphosen rauszugreifen für die nächsten Folgen. Aber wie eingangs gesagt, gebt uns gerne Feedback, was ihr am liebsten hättet.
Genau, ansonsten ist natürlich auch viel zu holen. Also der Text ist vollgestopft mit Intertextualität zu ungefähr allem, was man sich vorstellen kann, was auch kein Zufall ist natürlich, weil ich meine, bearbeitet halt für jedes literarische, also jedes mythologische Motiv, das es gibt, Thema, das es gibt. Und setzt sich dann natürlich auch in ganz unterschiedlicher Art mit diesen Prätexten auseinander. Teilweise, das ist, wird dann immer hervorgehoben, teilweise auch im bewussten Kontrast. Also ich meine, es ist quasi der Teil des trojanischen Sagenkreises, wo eben die der Zorn des Achilleus Thema ist eigentlich. Das wird dann bei Ovid mehr oder weniger komplett ausgespart, weil so auf die Art steht er eh schon bei Homer. Andere Sachen sind interessanter. Und ich glaube, ähnliches ist auch bei der bei der Aeneis von Ovid, also dem Teil der Metamorphosen, der sich mit Aeneas beschäftigt. Genau, also das heißt, auf der einen Seite gibt es da diesen Unterhaltungsfaktor, aber halt, wenn man auf der anderen Seite reingeht und und das alles irgendwie, diese ganzen Anspielungen verfolgt, dann ist es natürlich auch auf der anderen Seite extrem voraussetzungsreich. Also ist jetzt auch nicht so, dass es dann eben ein in dem Sinn umfassendes Kompendium der Mythologie ist, sondern hat eben schon einen eigenen Ansatz, das zu verarbeiten.
Ja, und ein Faktor, den man auch bei den Metamorphosen, glaube ich, positiv erwähnen sollte, ist, dass wenn so Listen und Diskussionen über queere Literatur und queere Figuren gab es schon immer führt, dann stehen die Metamorphosen da auch relativ weit oben auf der Liste. Zum Beispiel die Figur vom Hermaphrodit und so. Mhm. Das ist also auch ein Aspekt, den man nicht unerwähnt lassen sollte.
Ja, was kann man sonst noch sagen? Diese ironische Ebene, über die wir jetzt so viel gesagt haben bei den Liebesdichtungen unter Anführungszeichen, die fehlt natürlich in den Metamorphosen nicht ganz. Vor allem ist sie halt in bestimmten Geschichten stärker und in bestimmten Geschichten weniger stark da. Aber sie ist auf jeden Fall nicht so omnipräsent, nicht so ein hervorstechendes Merkmal, wie das bei anderen Texten der Fall ist. Das gleiche oder in stärkerem Ausmaß, stärkerer Kritikpunkt, den man machen muss und der oft gemacht wird, ist der Umgang mit Gewalt in dem Text, insbesondere sexualisierter Gewalt, insbesondere an Frauen, über die lange Zeit nicht genug gesprochen worden ist, und in letzter Zeit passiert das eben öfter und gefällt halt manchen Leuten nicht, dass man das entsprechend kritisiert. Und dann ruder ich jetzt doch wieder ein Stück zurück und sage auch, was man natürlich auch sagen muss und was auch ein wirklich wichtiger Punkt ist, ist, viele der Geschichten der Metamorphosen sind Geschichten über freiwillige oder nicht freiwillige Beziehungen zwischen Menschen und Göttern. Und ein großes Thema, das da verhandelt wird, ist, dass es dieses Machtgefälle zwischen diesen Figuren gibt. Also es geht sehr, sehr viel darum, dass Götter mit Menschen halt mehr oder weniger alles machen können, was sie wollen, und umgekehrt das halt nicht der Fall ist. Also diese Asymmetrie ist ein Thema. Und deswegen kann man natürlich auch sagen, und das wird auch gemacht und auch zu Recht, finde ich, dass viele der Gewaltdarstellungen, die es dann gibt, viele der Vergewaltigungen, die geschildert werden, innerhalb der Metamorphosen auch im Dienste dieses Themas stehen, also dass sie dazu dienen, dieses Thema zu bearbeiten. Und was man auch dann noch dazu sagen kann, ist, dass an vielen Stellen, wo das ein Thema ist, dann doch auch die Stimmen der Opfer in dieser Situation hörbar gemacht werden und damit dann auch die Perspektive der mächtigen Täter gebrochen wird. Mhm. Also gilt bestimmt für bestimmte Episoden stärker als für andere, und man muss da auf jeden Fall immer genau hinschauen, aber es ist auch nicht überall einfach nur voyeuristisch da reingestellt, sondern eingebunden.
Ja, ich hätte jetzt wirklich tatsächlich schon länger mir gedacht, eigentlich müsste man Metamorphose nochmal lesen, weil, wie gesagt, mein Ovid-Bild ist maßgeblich von der Ars Amatoria geprägt, also sehr dominant. Und dann war das halt immer so, oh nee, Ovid, oh, lass mich in Ruhe. Und ich glaube, jetzt nochmal frisch, also natürlich habe ich auch Metamorphosen schon mal gelesen, aber es ist jetzt ewig her, da nochmal reinzuschauen und sich vielleicht auch mit den eigenen Vorurteilen nochmal so ein bisschen konfrontieren zu lassen gegenüber Ovid und dem Text, wäre vielleicht auch eine spannende und ein spannendes Unternehmen. Wer weiß, was dann rauskommt am Ende.
Ja, genau. So viel an dieser Stelle zu den Metamorphosen. So, jetzt haben wir noch ein paar Werke übrig, immer noch. Man merkt, es sind sehr viele. Wir haben jetzt das zweite große Werk vom Umfang her, das quasi ein Gegenstück zu den Metamorphosen darstellt. Das sind die sogenannten Fasti, also die Feiertage. Was ist das? Das ist eine im elegischen Distichon verfasste poetische Bearbeitung des römischen Kalenders.
As you do.
Schon irgendwie eher Special Interest. Ich habe es nicht ganz gelesen. Ich wollte es ganz lesen. Und dann habe ich gemerkt, ich muss doch meine Diss fertig schreiben.
Dann
habe ich das abgebrochen.
Ja, Fasti, muss ich gestehen, habe ich gar nicht gelesen. Und das ist immer so bei mir auf der Liste von, sollte ich echt mal lesen, weil es klingt echt spannend und könnte ich, glaube ich, echt mögen. Aber dann kommt man nicht dazu, wie das dann immer so ist. Vielleicht müssen wir da mal eine Folge zu machen oder zwei.
Ja, könnte man sich auch überlegen, genau. Es ist auch tatsächlich interessant, weil es ist halt jetzt wieder ein Lehrgedicht eigentlich, aber eben diesmal nicht wie bei der Ars Amatoria quasi parodistisch, sondern eher, es hat ein bisschen was Suchendes. Also man nimmt irgendwie ein Thema her, das irgendwie sehr spröde wirkt, so Kalender, und dann sucht man halt irgendwie für jeden von diesen Feiertagen nach dem Background dafür. Also nicht im Sinne von suchen und finden, sondern halt eben erfinden vielleicht auch oder halt soweit bearbeiten, was man halt vorfindet. Also das vermeintlich Alltägliche der Kalender wird da quasi von Ovid poetisch bearbeitet und auf den Rang des Literarischen erhoben. Das ist irgendwie schon mal grundsätzlich ein interessanter Ansatz. Und das hat dann die konkrete Form, dass halt zu den einzelnen Feiertagen dann diese mythologischen Backgrounds erklärt werden und schon mit einem starken Fokus natürlich dann auf den spezifisch römischen Background-Geschichten und dann auch sehr auf so römische Mythologie. Also die sind, wenn man so will, das ist ja dann auch oft eine Kategorie, stärker römisch, unter Anführungszeichen, als die Metamorphosen sind. Yeah. Wo natürlich der Beginn, also die ersten zwei Drittel natürlich sehr stark geprägt sind von griechischen mythologischen Themen. Und das dann erst im letzten Drittel so ein bisschen zurücktritt. Das ist bei den Fasti anders. Und es gibt recht spannende Korrespondenzen zwischen den Fasti und den Metamorphosen. Zum Beispiel gibt es die berühmte Parallele in Raptus Proserpinae, also das, was gerne als die Entführung der Proserpina dann bezeichnet wird, aber natürlich auch Vergewaltigung bedeutet. Da gibt es dann eine Version in den Metamorphosen, es gibt auch eine Version in den Fasti und die sind ähnlich, aber in den Details dann unterschiedlich. Und dann geht es halt auch sehr viel darum, dass in diesen unterschiedlichen Genres halt auch unterschiedliche Dinge auf eine bestimmte Art und Weise erzählt werden können. Und das ist schon ganz interessant, weil da halt einfach so ein bewusster Bezug aufgebaut wird und man eben auch dazu eingeladen wird, das zu vergleichen und so. Und Ovid arbeitet da eben diese Unterschiede heraus, auch in Bezug auf die Handlungsmöglichkeiten von Figuren. Und das ist halt nett, finde ich, weil es dann schon wieder was Spielerisches hat und eben dazu einlädt, den Leser dazu einlädt, da Verbindungen herzustellen, Brücken zu schlagen, und wir sind dann wieder in diesem Bereich von diesem Lusus, also dem Spiel, dem literarischen Spiel, aber halt jetzt tatsächlich eines, das nicht mehr nur, sage ich jetzt mal, auf das Ausstellen von eigener Cleverness abzielt, sondern die dann tatsächlich was Produktives erzeugt. Nämlich ein Nachdenken darüber, ne, warum funktioniert diese Figur in diesem Rahmen so und in diesem Rahmen so, was sagt uns das und so weiter. Die Fasti sind ein Text, der lange und eigentlich immer noch und auch immer, es wird sich auch nie ändern, fürchte ich, dass sie im Schatten der Metamorphosen stehen, aber haben trotzdem in den letzten Jahren so ein bisschen auch einen kleinen Boom gehabt und sind verstärkt beforscht worden, was natürlich auch daran liegt, dass alles andere schon so ausgelutscht ist, weil halt viel beforscht. Ne? Und sie haben das Alleinstellungsmerkmal, dass sie, glaube ich, das gilt, glaube ich, immer noch, weder in der Schule noch an der Uni regelmäßig gelesen werden.
Hm. Auf jeden Fall im Vergleich zu den anderen seltener, in meiner Wahrnehmung, ja.
Also da müsste man schon an jemanden geraten, der halt tatsächlich einen Forschungsschwerpunkt darauf hat.
Naja, ich kann mich nicht dran erinnern, da irgendwo mal einen Kurs zu gesehen zu haben. Also irgendwo gibt es bestimmt, aber selten. Hm.
Und sie sind auch, das ist natürlich wichtig zu sagen, auch fragmentarisch in dem Sinn, dass sie halt nicht das ganze Jahr abbilden, sondern sind nur die ersten 6 Bücher da. Also nur Januar bis Juni. Weil, ob das jetzt heißt, dass Ovid das einfach abgebrochen hat oder ob das heißt, dass wir irgendwas verloren haben, lässt sich halt natürlich nicht sagen.
Ist da nicht auch der nicht ganz ernst gemeint oder manchmal doch ernst gemeinte Take, dass er halt August nicht machen wollte, wegen Augustus und Verbannung?
Oh, okay.
Das habe ich mindestens einmal gehört irgendwo und dachte auch so, come on.
Ja, da hat es gerade irgendwo ganz hinten was geklingelt tatsächlich.
Naja, ist mir auch gerade erst wieder eingefallen, aber ja, das habe ich auch sofort wieder verdrängt. Aber ich habe jetzt tatsächlich, muss ich sagen, Bock da reinzugucken.
Mhm, verstehe ich. Also das waren die beiden großen Werke und irgendwann in der Zeit, in der die Metamorphosen und die Fastik geschrieben hat, kam es dann zu der Verbannung. Und in der Verbannung, wir haben es ja vorhin schon gesagt, schreibt Ovid dann eben seine Exildichtung. Es sind jetzt wieder Elegien, also im elegischen Distichon und auch im vermeintlichen eigentlichen Wortsinn. Also es ist sehr umstritten, dass der Name Elegie kommt, aber eine populäre, in der Antike populäre Ableitung ist, dass es von Legain kommt, also ein Klageruf aussprechen, also ach, ach quasi oder was auch immer. Und Legain eben sagen. Und in dem Sinn ist dann die Elegie, so heißt es dann, quasi ursprünglich ein Klagelied und hat dann andere Funktionen angenommen. Und die Gedichte in der Verbannung sind eben solche Klagelieder. Das sind einmal die 5 Bücher Tristien, also Tristia, und einmal die 4 Bücher Epistulae ex Ponto, also Briefe aus Pontus. Pontus ist die Provinz, in der sich Tomi befindet, und auch die Bezeichnung für das Schwarze Meer. Und das sind natürlich auch keine Prosabriefe, sondern sind auch Versbriefe, also eben auch im elegischen Distichon. Und die sind für mich kaum voneinander abzugrenzen. Also die sind unterschiedliche Werke, aber sie behandeln alle das gleiche Thema, nämlich Leben am Ende der Welt. Das ist so die große Überschrift. Ende der Zivilisation. Ovid geht es furchtbar schlecht dort. Und das Einzige, wo es irgendwie so ein bisschen Momente des Positiven gibt, sind halt die Momente, wo er sich irgendwie wegdenkt von dort, nach Rom denkt, über den Abschied von Rom schreibt und wie schlimm das war und so. Man merkt, ich habe es zumindest auszugsweise gelesen, war aber relativ schnell überdrüssig.
Ja, da geht mir genauso. Also ich hatte ja sogar mal ein Seminar zur Exilliteratur, wo die natürlich auch vorkamen, also auch Cicero und so, aber die natürlich auch. Das heißt, Auszüge gelesen. Ich kann jetzt nicht mal aus dem Kopf sagen, ob es Epistulae oder Tristia war, weil also in meinem Kopf ist es auch irgendwie alles dasselbe. Und ich habe dann auch irgendwann mal versucht, da von vorne anzufangen und habe dann irgendwie auch nach 2, 3 Briefen wieder aufgegeben und dachte, oh, come on.
Ja, es sind ziemlich ermüdend zu lesen. Sind natürlich wichtig wegen der Autobiografie, also Tristien 4.10. Und sie werden natürlich vor allem unter den Vorzeichen erforscht, die man irgendwie so Self-Fashioning nennt. Also so, wie dieses poetische Ich sich da im Exil zeichnet und wie dieses Exil, das gezeichnet wird, also der Raum, der dort erschaffen wird poetisch, Ausdruck der inneren Zustände dieses Dichters ist oder dieses dichterischen Iches ist. Und ja, das ist natürlich auch deswegen interessant, weil wir halt über dieses Exil auch sonst nicht besonders viel wissen. Und an der Stelle ist halt diese unmittelbare Überschneidung zwischen diesem poetischen Ich und dem tatsächlichen oder dem historischen Dichter besonders offensichtlich und kann dann auch schnell in eine Richtung umschlagen, wo halt dann Leute sagen, naja, wir kennen doch Ovid als so einen super ironischen, cleveren Dichter. Könnte es nicht einfach sein, dass er sich das Exil einfach ausgedacht hat? Also war er wirklich da? Oder ist das einfach nur ein ausgefeilter literarischer Witz? Wir sollen glauben, dass er dort ist. Ja, also kenne, glaube ich, niemanden und ich glaube auch, es gibt nicht wirklich jemanden, der das ernsthaft glaubt, also dass das alles erfunden ist.
Wüsste ich jetzt auch nicht, aber die Diskussion kam auf jeden Fall vor, im Seminar auch, dass es Leute gibt, die das glauben.
Ja, es wird immer wieder mal aufgebracht und so, aber ich denke jetzt nicht, dass das irgendwie würde man jetzt irgendwie nicht als Mehrheitsmeinung bezeichnen, auf jeden Fall. Ich finde grundsätzlich diese Idee zu sagen, man schaut sich an, wie Realität und Fiktion zusammenhängen, das ist was Cooles, das ist ein Thema, das mich interessiert, aber finde es halt dann gleichzeitig irgendwie schwer, das an diesen Texten aufzuhängen, auch wenn es natürlich so ist, dass bei so Verbannungsgedichten kann man über diese Grenzen natürlich nachdenken, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie gut der Text das wirklich zulässt. Aber es hat offensichtlich eine gewisse Attraktivität auch in der Rezeption, weil zum Beispiel das eben schon erwähnte Die letzte Welt von Ranzmeier letztendlich ja genau auf diesen Zug auch springt. Und da geht es ja auch ganz viel dann darum, wie die bei ihm dann halt die Metamorphosen, aber auch das Thema bleibt das gleiche. Also da fährt ja die Figur, ich vergesse, wie der Erzähler heißt, egal, fährt er ja eben nach Tomi auf der Suche nach Ovid und trifft dann dort alle möglichen Gestalten, die sich aber in Ovids Dichtung niederschlagen und wo dann irgendwie in irgendeinem Punkt nicht mehr klar ist, kommen die aus Ovids Dichtung oder sind sie aus Tomi quasi in die Dichtung hineingekommen? Also die Fiktion und die erzählte Realität fließen da eben ineinander. Das hat ihn offensichtlich beeindruckt.
Über den Roman müssen wir, glaube ich, wirklich mal eine Folge machen.
Ja, schon mal angedeutet. Ist auch echt nicht so schlecht. Also er ist auch schön geschrieben und so.
Ich auch gerne gelesen.
Kann man schon was machen damit. Ich habe dann noch Interesse, habe mal ein bisschen geschaut, was ist eigentlich so zur Realität von Tomi. Also wie war Tomi als Ort tatsächlich?
Wie schlimm war es wirklich?
Genau, und habe dann einen jetzt doch schon längere Zeit zurückliegenden Aufsatz von Ulrich Schmitzer gefunden, der sich eben mit Tomi insbesondere in der Verarbeitung bei Ranzmeier beschäftigt. Und habe dort den Satz gefunden, Tomi war zwar keine Metropole wie Rom, aber mit so mancher Stadt in Italien, auch mit Ovids Geburtsort Sulmo im rauen Apennin, dessen Kulturferne der Autor niemals beklagt hat, konnte es allemal konkurrieren.
Sehr gut.
Ja, ist jetzt nicht so, dass er da quasi auf dem rauen Felsen irgendwie sein Nachtlager ausschlagen musste oder so.
So schlimm war es nicht, nee. Ja, das finde ich sehr gut, aber ich gestehe, also ich gebe es Ovid schon, dass das nicht toll war, nicht mehr in Rom sein zu dürfen.
Ja, also keine Frage. Das ist bestimmt schon ein harter Kontrast. Das ist es, das Gesamtwerk. Jetzt ein paar Gedanken dazu, wie schreibt Ovid eigentlich? Weil das für mich auch irgendwie so ein Aspekt davon ist, warum ich so ein bisschen Vorbehalte gegen ihn habe. Ich meine, das ist natürlich eine reine Geschmackssache, aber trotzdem interessant, darüber nachzudenken, warum eigentlich. Und eine Sache, die man sich, glaube ich, die man schnell kommt, ist, dass das elegische Distichon, dass er zwei Verse hat, die eng zusammenhängen und damit einen gedanklichen Einschnitt nach diesem zweiten Vers irgendwie suggerieren. Und tatsächlich sind diese Gedichte oft sehr oft so aufgebaut. Also ein Gedanke, ein Distichon mäßig. Das macht die Texte von Ovid relativ leicht lesbar.
Was an sich jetzt nichts Schlechtes ist.
Nein, das ist natürlich nichts Schlechtes. Genau. Es liegt auch, also diese Lesbarkeit wird auch unterstützt dadurch, dass er relativ wenig gesuchtes Fachvokabular verwendet, meine ich. Also es kann in einzelnen Episoden, wo es ein bisschen ausgerissen ist, kann es anders sein. Aber so grundsätzlich, ohne es nachgeprüft zu haben, würde ich sagen, dass der Wortschatz von Ovid, also oder der verwendete Wortschatz in den Texten, kleiner ist als bei Vergil und vor allem kleiner als bei Horaz.
Ja, also als bei Horaz sicher, da würde ich drauf wetten. Gerade wenn man die Oden mit einbezieht, wo ja dann doch manchmal so ein Wort halt nur einmal irgendwo steht. Und bei Vergil würde ich auch sagen, also gerade wenn man die Georgica mit reinbezieht, ne, wo ja dieses ganze Vokabular, wo ich dann teilweise, auch wenn ich die Übersetzung mir angucke, nicht weiß, was gemeint ist.
Ja, absolut.
Das gibt's jetzt bei der Ars Amatoria nicht vergleichbar.
Genau. Was ich, glaube ich, auch als charakteristisch für seinen Stil sehen würde, ist so sehr pointenhaftes Schreiben. Das liegt natürlich einerseits an dem Distichon und seiner zwei Verse, ein Gedanke-Geschichte, aber auch natürlich an dem Genre. Ne? Also wir haben diese Elegie, dieses Spielerische, dieses irgendwie Witzige. Das ist dann halt auf Pointen irgendwie auch ausgelegt. Aber es kommt auch daher, dass Ovid oder dass bei Ovid viel stärker sichtbar ist, wie stark seine rhetorische Ausbildung seinen Stil prägt. Also die rhetorische Ausbildung, die er hat, schlägt sich in dieser Pointenhaftigkeit nieder. Und das ist etwas, was es bei Horaz und bei Vergil, obwohl die natürlich auch eine tolle Ausbildung hatten, aber das ist bei denen halt einfach nicht so präsent. Und das macht es auch insofern leichter lesbar, glaube ich, als man eben, wenn ein Text so auf Pointe hingeschrieben ist, öfter mal so kleine Erfolgserlebnisse hat. Mhm. Man kann sich wirklich so von Distichon zu Distichon, von Wortwitz zu Wortwitz so ein bisschen vorarbeiten. Und auch aus der Rhetorik, glaube ich, kommt, dass Ovid sehr viel mit Klang macht, sehr viel mit Lautmalerei zum Beispiel auch macht. Es gibt sehr viele so akustische Effekte, die dann auch sehr berühmt sind, was auch daran liegt, dass sie extrem plakativ sind. Also dass jetzt vielleicht allen oder vielen von euch in den Kopf kommende Quam vi sint super qua, aus der Episode mit den lykischen Bauern, wo die dann in Frösche verwandelt werden und dieses super qua den Ruf der Frösche nachmacht. Das hat für mich irgendwie relativ wenig damit zu tun, wie Lautmalerei zur Atmosphäre beiträgt, sondern es ist eher so eine Lautmalerei, die halt auf sich selbst aufmerksam macht. Mhm. Was werden das jetzt für Tiere sein?
Ja, ich erinnerte mich ein bisschen an unsere Diskussion über diese eine Aeneas-Übersetzung, die englische, die irgendwie da alles alliteriert teilweise, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, weil, das muss alliteriert sein, wenn Vergil auch irgendwo was alliteriert. Und bei Vergil hat es halt, ist es gezielt und schön und effektreich und in der Übersetzung ist es nervig.
Genau. Also ja, das hat irgendwie eher den Effekt, dass es eben nicht so die Atmosphäre stützt, sondern es reißt einen irgendwie eher raus. Also so moderner Begriff der Immersion. Man wird also eben, also es ist eben nicht immersiv, ne? Man taucht nicht in den Text ein, sondern man bleibt stark an der Oberfläche oft, aber also weil der Text einem das auch suggeriert, sage ich dann nachher noch was dazu. Das deckt sich auch mit meiner Wahrnehmung von Ovids Versen als sehr glatt.
Mhm.
Also es sind sehr, man hat das Gefühl, teilweise sind sie fast ein bisschen schematisch, ne, so formelhaft. Das ist auf eine gewisse Art und Weise ansprechend. Ich habe auch mal mit einem Philologen in Wien diskutiert, der gemeint hat, so quasi der einzige Examen, den er aushalten kann, ist der von Ovid, weil er so glatt vor sich hin, mit einem Beat vor sich hin läuft. So.
Okay, spannend.
Und ich fand es halt immer schon komisch, weil ich finde halt einfach diese Art von Roughness und Eindringlichkeit, die zum Beispiel halt Vergil erzeugt mit eben seiner klanglichen, rhythmischen Variation und so weiter, das entspricht mir halt viel eher.
Mm. Ja. Ja, das ist natürlich Geschmackssache. Aber glatt ist auch genau das Wort, was mir als erstes einfällt, wenn ich über Ovids Stil nachdenke. Und da bin ich auch einfach geschmacklich eher bei Vergil.
Mm.
An dem nicht wirklich irgendwas glatt ist.
Und im Verhältnis zu anderen Texten, früheren Texten, ist auch Vergil natürlich schon glatt, ne? Aber
ja, klar.
Zu Ovid ist es halt auch nochmal ein anderer Sprung, genau. Und das lässt sich auch ganz gut festmachen, also diese Glätte der Verse lässt sich auch ganz gut festmachen daran, dass Ovid halt im Verhältnis schon auch wirklich sehr wenig Elisionen hat, ne? Also da werden wenige Laute verschliffen, die Wörter stehen zum größten Teil für sich.
Mm. Und wenn, dann ist es oft das Est, ne? Was ja sehr leichte Elision ist, so. Ist kein Fachbegriff, aber.
Ja, aber genau. Man kann das gefühlt relativ unproblematisch runterlesen, was natürlich jetzt auch so im Schulkontext natürlich gut ist, ne? Ist einfacher zu analysieren und so weiter. Und ich würde auch sagen, dass die Wortstellung bei Ovid eben auch so aus dem Rhetorischen kommend tendenziell eher auf Lesbarkeit und Erfassbarkeit getrimmt ist und nicht so sehr auf das, was ich irgendwie Rezeptionsarbeit nennen würde. Ne? Also das, was bei Horaz notwendig ist. So.
Mm.
Hier ist ein Wort, es kommen 7 andere Wörter, danach kommt ein Wort, das zufällig zu diesem Wort vor 7 Wörtern gehört, musst du dir selber zusammensuchen. Ja.
Man muss natürlich, Metamorphosen pro Ymium, ne, gibt es ja auch bei Ovid sowas wie, die Syntax funktioniert doch ganz anders, als du gedacht hast. Das gibt es schon auch, aber jetzt, also das kann man nicht vergleichen mit den Oden von Horaz, würde ich mal behaupten.
Genau. Und es hat eben dann zur Folge auch, dass man wirklich selten bei Ovid das Gefühl hat, ich habe jetzt diesen Vers gelesen und habe gar nichts verstanden.
Mhm.
Also bei Vergil habe ich das, bei Horaz habe ich das noch öfter, dass man irgendwie so drüber liest und sich denkt so, ja, die Syntax verstehe ich, ja, die Vokabel verstehe ich, aber was der Satz heißt, ich habe keine Ahnung.
Ja. Naja, das hatten wir auch im Horaz Deep Dive hin und wieder mal, dass wir so, okay, Moment, jetzt nochmal, was meint er überhaupt?
Ja, und das Gefühl habe ich halt bei Ovid ganz selten, was aber nicht heißt, und das ist jetzt wichtig, glaube ich, dass Ovid deswegen einfach oder simpel ist.
Mhm.
Also alles, was ich jetzt gesagt habe, ist das, was der Text an der Oberfläche suggeriert und nahelegt und in die Richtung bringt er einen als Lesenden oft. Aber er ist halt wirklich in dem Sinne ist er fast ein Musterbeispiel dafür, was es halt heißt, deceptively simple zu sein.
Mhm.
Also er gibt halt vor, dass alles sich an der Oberfläche abspielt und suggeriert, dass diese rhetorische Form, ne, alles ist da irgendwie so sinnvoll aufgebaut und man kann sich da irgendwie so eben gut durchfinden. Er gibt eben vor, dass diese rhetorische Form sowas wie eine Richtschnur oder eine Brücke wäre, an der man sich als Leser da orientieren kann und auf die man vertrauen kann. Aber wenn man dann in die Tiefe geht, merkt man halt oft so, dass es eigentlich nicht so ist. Mhm. Also dass da halt tatsächlich viel tiefere Bezüge da sind, die aber eben sich hinter einer sehr glatten und shiny Oberfläche halt verbergen. Und deswegen ist es tatsächlich oft so, dass man über Sachen drüber liest, wo sich eigentlich mehr dahinter verbirgt und wo man halt wirklich ein bisschen graben muss, um hinzukommen und dann eben auch das Gefühl haben kann, manchmal eben zu Recht, dass man dem Text, dass man Ovid auf den Leim gegangen ist, so ein bisschen.
Ja, und bei Vergil und Horaz musst du früher anfangen zu graben.
Ja, genau. Ja. So ist es, genau. Das ist eben das Ding, also das mit dem auf den Leim gehen, das ist schon eine Realität, was aber jetzt natürlich nicht heißt, dass man deswegen an jeder Stelle sagen kann, so, na, da hast du ihn aber falsch verstanden. Das ist halt kein besonders sinnvoller Umgang mit dem Text und muss jetzt auch noch mal gesagt werden, ist halt dann schon auch oft eine Show-off-Geschichte, also Angeberei. So viel zum Stil. Beim Vorbereiten ist mir noch eine Frage gekommen, die ich mir eigentlich so noch nie, zumindest sie ist mir, glaube ich, schon untergekommen, aber bewusst mir selber habe ich sie noch nie wirklich gestellt. Warum wird Ovid eigentlich so viel gelesen? Und das Spannende daran ist, man kann, glaube ich, sehr unspekulative Antworten darauf geben, was ja irgendwie bei so einer Frage nicht so oft der Fall ist. Und ich würde dir jetzt mal herleiten versuchen, nämlich, also die These, ein großer Teil der lateinischen Literatur, die inhaltlich so gestaltet ist, dass Schüler sich dafür interessieren können, ist Dichtung. Also es gibt natürlich viel Prosa-Literatur, die aber sich jetzt nicht für Schulunterricht eignet, weil Handbücher über Rhetorik oder sonst irgendwas oder ausschweifende Reden oder so ist jetzt nicht irgendwie das, was man im Schulunterricht gut lesen kann. Und viel von dem, was halt interessant ist, ist in Dichtung drinnen. Das meiste von Dichtung wiederum ist entweder extrem voraussetzungsreich, wie zum Beispiel die Aeneis, oder sprachlich schwer, wie zum Beispiel Horaz. Mhm. Oder auch die Georgiker oder auch die Eklogen. Und deswegen, vor diesem Hintergrund, sind dann Ovid und die Metamorphosen irgendwie die komplett logische Wahl, weil sie bestehen aus abgeschlossenen Episoden, die auch relativ kurz sind, die man sich deswegen komplett im Unterricht erarbeiten kann und die oft überhaupt keinen Kontext brauchen, weil der Kontext in der Geschichte gegeben wird oder weil man ihn kennt. Man kennt auch vielleicht viele Figuren darin, das ist auch ein Punkt. Das Thema Mythologie ist sicher eins der großen Aushängeschilder, mit dem man Leute versucht, zum Lateinunterricht zu bewegen oder auch zum altsprachlichen Unterricht allgemein zu bewegen, weil Leute halt Mythologie faszinierend finden, ja auch nicht zu Unrecht.
Wir finden Mythologie auch faszinierend, sonst wären wir nicht hier.
Genau. Die sprachliche Hürde ist, wie gesagt, aufgrund der stilistischen Gestaltung bei Ovid relativ gering.
Ja, zumindest im Vergleich eben zu den anderen großen Dichtern. Wobei man ja auch sagen muss, ne, das habe ich jetzt auch in der Vorbereitung nochmal gemerkt, dass man dann auch nochmal selber reflektieren muss, okay, ich finde halt Vergil besser, aber finde ich jetzt Vergil besser, weil es schwerer ist? Weil das wäre jetzt, glaube ich, auch keine gute Aussage.
Ja.
Also das müsste man dann auch nochmal reflektieren, so. Was man da warum gut findet. Also ja, ich mag Vergil lieber als Ovid aus verschiedenen Gründen. Aber Dinge besser zu finden, weil sie schwerer sind, in Anführungszeichen, ist natürlich auch problematisch. Ne? Das nur am Rande.
Ja, das war ein guter Punkt. Ja. Genau, man kann diese Geschichten, wenn man so will, einfach nur als Geschichten lesen. Also die stehen dann irgendwie für sich, haben dann vielleicht irgendeine Art von Moral oder so. Und eignen sich auch noch dazu, weil sie halt so offensichtlich rhetorisch gestaltet sind, auch gut dafür, so Dinge wie Stilfiguren, Lautmalerei und so weiter vorzuführen und zu besprechen. Immer mit dem Hinweis, dass da natürlich eigentlich auch darüber gesprochen werden müsste, warum da jetzt eine Alliteration steht und nicht einfach nur, dass da eine Alliteration steht, aber das ist wieder eine andere Geschichte.
Kommen Sie auf die Lehrkraft an, muss man dazu sagen.
Das stimmt, natürlich wie meistens, immer. Und das hat natürlich zur Folge, alle diese Elemente, dass diese Texte irgendwie unter Anführungszeichen nahbar wirken. Ein ähnliches Phänomen, wie wir es bei Catull auch gehabt haben. Und das hat einen großen Vorteil, nämlich die Frage der Sinnhaftigkeit, nämlich warum lesen wir diese Texte überhaupt, die stellt sich halt nicht so sehr. Also zumindest ist das was dann oft argumentiert wird.
Ja, und ich meine, das Fach steht mit dem Rücken zur Wand und das ist ein valides Argument.
Genau, der Text spricht zu den jungen Menschen und deswegen ist das so. Und dazu gehört natürlich auch dieser spielerisch-ironische Ton, den diese Texte haben, der macht es natürlich auch leichter, die Inhalte, die dann vielleicht doch irgendwie problematisch sind, eben einfach auszublenden oder zu entschuldigen. Mhm. Also genau das Phänomen, das wir halt sonst schon besprochen haben, das eigentlich also kommt beim Unterrichten natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise entgegen.
Mhm. auch hier je nach Lehrkraft, ja. Naja, wir hatten ja auch genau dazu eine Folge mit Catull als idealen Einstieg in die Dichtung, Fragezeichen. Da würde ich immer noch bei bleiben. So. Ich meine, ich habe dann auch, wenn ich es mir aussuchen konnte und Dichtung machen sollte und eher so erste, zweite Semester hatten, habe ich auch Ovid gemacht, klar. Also machst du dann halt, ne? Und, aber ich habe immer mit Catull versucht anzufangen und da würde ich auch bei bleiben. Wobei ja natürlich, man hat das eingangs auch schon wieder erwähnt, auch bei Catull problematische Aspekte drin sind. Ne?
Also das ist so meine Herleitung, warum der Text, vor allem die Metamorphosen, sich so einfach quasi strukturell so gut eignen.
Garantiert so.
Ist auch bestimmt nicht nur meine These. Ja. Also, da gibt es sicher ganz viel fachdidaktische Forschung, die das auch schon herausgearbeitet hat. Aber andere Punkte sind natürlich, es ist auch einfach ein riesiges Korpus. Also das darf man irgendwie nicht vergessen. Ne? Also das Gesamtwerk von Ovid ist so umfangreich und wir haben so viel von ihm. Ich habe dann irgendwie überlegt, von wem haben wir überhaupt annähernd viel? Und wenn man jetzt irgendwie so Fachschriftstellerei, also Plinius und so weiter, rauslässt, weil das ist das verzerrt das Bild. aber ansonsten, also so von den anderen Namen, glaube ich, jetzt haben wir nur von Livius und von Cicero wirklich signifikant mehr.
Ja, Seneca ist auch in Summe dann nicht so viel, ne? Aber
naja, Seneca ist auch viel, ja. Also mit den Briefen und den Dialogen.
Ja, wenn man das alles zusammenzählt, ist nicht so viel wie Cicero, aber ist jetzt auch nicht nichts, ja. Aber so, dann ja, wird es wirklich langsam
aber
dünn,
ansonsten,
ja.
Also im Verhältnis jetzt zu den, vor allem im Verhältnis zu den anderen poetisch, also Poesietexten, ja. Ne? Also Horaz ist halt ein schmaler Teubnerband, da ist alles drin.
Vergil auch.
Vergil quasi auch, genau.
Catull ist noch schmaler.
Catull ist noch schmaler. Also das ist, also jetzt gerade was Poesie angeht, gibt es da halt ein massives Übergewicht in Richtung Ovid. Und natürlich, das haben jetzt eher, ist glaube ich eher aus der Besprechung auch schon rausgekommen, kann man nicht in Abrede stellen, dass diese Texte philologisch und literaturwissenschaftlich interessant sind.
Ja, klar.
Also da kann man natürlich viel damit machen. Da ist einerseits irre viel rezipiert, also da in dem Text rezipiert drinnen. Dann hatten sie selber eine unfassbare Rezeptionsgeschichte, die man erforschen kann. Die Texte machen viele literarische Experimente. Wie gesagt, sind sehr metaliterarisch, eignen sich sehr gut auch für moderne Forschungsansätze, also moderne literaturtheoretische Ansätze, um sie damit zu beforschen, zu untersuchen. Das ist das eine. Mein zweiter Gedanke dazu war dann, es ist natürlich auch ein bisschen verdächtig, wie leicht es einem Ovids Texte machen, sie auf diese Art und Weise zu untersuchen.
Ja, guter Punkt.
Formal und narratologisch und so weiter. Also es ist schon sehr, die Texte laden schon sehr stark dazu ein, sich weniger mit den Themen und den Charakteren oder so zu beschäftigen, als mit den Mitteln der poetischen Ausgestaltung. Also der Fokus auf die Form und auf das Formale wird da schon sehr stark nahegelegt. Und das heißt nicht, dass das deswegen das Einzige wäre, was nur interessant ist. Aber ich glaube, es ist halt trotzdem ein zweischneidiges Schwert. An manchen Stellen ist der Text so angelegt, dass er uns wahrscheinlich auch irgendwie darauf hinweisen will, so Achtung, du schaust jetzt hier nur auf die Oberfläche, warum machst du das eigentlich? Und an manchen Stellen macht das halt nicht. An manchen Stellen ist er halt einfach selbstgefällig und lacht über uns. So ist es irgendwie. Und dann habe ich noch meine persönliche, aber ich glaube, die stimmt einfach, These. Ich glaube, es geht auch sehr viel darum, wie man sich diese Dichterpersona aus den Texten zusammenbauen kann und wie sie dann auch von vielen Leuten zusammengebaut wird. Also ich glaube, viele haben dieses Bild von einem Hochintelligenten, das wird ja auch immer wieder betont, also wie unglaublich begabt Ovid ist und wie stark diese Begabung aus seinen Versen spricht, weil sie halt irgendwie so, weil das Ganze irgendwie so effortless wirkt.
Ja, ist schon bei Quintilian stand das ja schon, ne?
Also dieses Bild, das wir da haben von diesem Genie, das da irgendwie Avantgarde-Dichtung schreibt und halt einfach mit allen möglichen Genres macht, was er will und sich auf Konventionen, um Konventionen einfach gar nicht schert. Ich glaube, das ist etwas, das vielen Leuten gefällt. Also wie so eine Art literarische Bad Boy, um nicht zu sagen Enfant Terrible Nummer. Und ich glaube, dass es eben auch nicht nur Männern gefällt, sondern Frauen, Menschen aller Geschlechter kann das gefallen. Und es hat halt, es ermöglicht halt eine Art und Weise, mit dieser Dichtung zu interagieren, die Rezeption sehr leicht macht. Nämlich man kann halt das Gefühl haben, wenn man sich darauf einlässt und das alles ausgehend von dieser Art von Person liest, dann wird die Dichtung halt zu einem großen Witz, den man verstehen kann oder nicht verstehen kann. Den man lustig finden kann und nicht lustig finden kann. Und wenn man ihn lustig findet, dann ist man in on the joke und dann ist man dabei und dann ist quasi, damit ist die Rezeption abgeschlossen.
Ja, und man hat Spaß an der Dichtung, was ja jetzt auch nichts vernachlässigt.
Genau, was ja auch prinzipiell nichts Verwerfliches ist. Ne?
Geschmackssache.
Es ist halt Geschmackssache und es ist halt für mein Verständnis, daraus ziehe ich für mich irgendwie nichts Nachhaltiges. Und deswegen mag ich halt Texte nicht und ich glaube halt, dass viele von den vor Wiets frühen Texten das halt schon ein bisschen nahelegen, den Text so zu lesen, die späteren, wie gesagt, weniger. Und wenn der Text halt primär diese Art und Weise ihn zu lesen nahelegt und auch bei näherem Blick dann irgendwie nichts anderes offenbart, dann habe ich damit so meine Schwierigkeiten. Mm. Ich habe damit auch, also das gilt ja auch nicht nur für Ovid, ich habe auch zum Beispiel mit Martial in der Hinsicht Schwierigkeiten. So.
Mm.
Texte, die einfach primär witzig sind, wobei das ist vielleicht ein bisschen die falsche Kategorie, aber Texte, in denen ich das Gefühl habe, so es geht darum, dass ich irgendeinen Witz verstehen muss, um dabei zu sein, die sind mir einfach nicht sympathisch.
Mm. Ja, und dieses, hier ist die Konvention und ich breche das jetzt alles auseinander, weil ich es besser kann und das Genie bin und ich mache ja, was ich möchte und ist es nicht großartig, was man alles kaputt machen kann und damit mache ich dann nichts. So, also, ich übertreibe jetzt so ein bisschen, das Problem hatte ich auch mit Petronen, wer die Folge gehört hat, sehr intensiv. Aber, also, wie gesagt, mein Ovid Bild ist einfach komplett verzerrt in Richtung der frühen Dichtung und deswegen nervt mich das dann auch immer an. So, ja, okay, gut, du kannst jede Konvention brechen, schön, good for you, mach doch, aber ich muss es nicht toll finden. Und die spätere Dichtung, du hast es ja auch schon gesagt, dass das nicht in allen Werken gleichermaßen in dem Ausmaß präsent ist, ist mir dann auch sympathischer.
Genau. Genau, ja, das so ein paar Gedanken dazu, warum er so viel gelesen wird. Und jetzt noch ein paar Gedanken dazu, was jetzt eigentlich das Problem mit Ovid ist.
Also unser Problem mit Ovid.
Unser Problem. Ich meine, wir haben, glaube ich, versucht, das alles eh schon ein bisschen einzugrenzen und so. Und das ist ja auch jetzt nicht eine einzelne Sache. So. Aber ich glaube, was man irgendwie festhalten muss, ist, dass es mit Ovid jetzt so per se ja eigentlich eh kein Problem gibt. So, also er ist halt, habe ich auch schon am Anfang gesagt, ne, vieles von dem, was wir sagen, gilt ja nicht nur für ihn. Er ist halt wie alle anderen römischen Autoren, insbesondere dieser Zeit, halt ein hochprivilegierter Dude, der Gedichte schreibt. So, ist jetzt nicht despektierlich gemeint, es ist einfach
ja,
so.
Ja, das gilt aber genauso für Horaz und Vergil.
Genau, es gilt für die genauso. Und wie bei allen anderen römischen, Klammer, aber auch modernen Autoren, vor allem Autoren, gibt es dann halt Dinge, die man ja aus moderner Sicht kritisieren kann und aus unserer Sicht in einigen Fällen dann auch muss. Und diese Dinge springen halt bei Ovid besonders ins Auge aufgrund ihrer Dichte und in Verbindung noch dazu mit einem Ton, der es halt zusätzlich kompliziert macht, im Sinne von ironisch und man kann ihn nicht festnageln und so weiter. Und damit muss man halt dann irgendeinen Umgang finden.
Mm.
Das ist das Problem. Damit muss man irgendeinen Umgang finden. Wenn man sich mit dem vielen, was an Ovid ja gut und spannend ist und auch schön ist und worauf wir jetzt auch versucht haben hinzuweisen, wenn man sich damit beschäftigen will, dann muss man damit irgendeinen Umgang finden. Und das können unterschiedliche Strategien sein. Man kann es offen kritisieren, man kann auch sagen, man blendet es einfach aus und man kann auch sagen, man verteidigt das. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, diese unterschiedlichen Herangehensweisen finden unterschiedliche Menschen zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedlich angemessen. Das ist jetzt alles sehr vage, was aber auch daran liegt, dass wir jetzt niemandem das Gefühl geben wollen, dass wir verurteilen, wenn man Ovid mag. Wir haben jetzt irgendwie auch versucht, herauszustellen, es gibt tausend Gründe, warum man das tun kann. Und trotzdem sind wir halt irgendwie der Überzeugung, dass man deswegen nicht drüber hinweggehen kann, dass es da halt Passagen gibt, über die man anders sprechen muss als über andere.
Ja.
Also man kann, das ist einfach so ein bisschen die Lehre, die ich für mich daraus ziehe, man kann halt Texte leider nie, unter Anführungszeichen, einfach so lesen. Das geht halt nicht. Sie sind immer in Diskurse eingebunden.
Mm.
Antike Diskurse und moderne Diskurse. Und alles, was dazwischen ist, eigentlich auch noch. Ja, und das heißt natürlich, dass sich an Ovid dann diese modernen Debatten halt stärker entzünden als an anderen Autoren. Und das liegt nicht daran, dass er ein aus moderner Sicht natürlich größerer Sexist war als jetzt eben Vergil und Horaz, sondern einfach hauptsächlich daran, dass er anders schreibt.
Naja, als Vergil schon, würde ich sagen.
Ja, gut, point taken. Aber auf jeden Fall nicht als Horaz.
Nee.
Und er schreibt halt anders und er schreibt auch über andere Dinge. Ja, und in diesem Zusammenhang sind uns einfach zwei Sachen wichtig. Es ist eher alles so ein bisschen eine Reiteration von dem, was wir schon gesagt haben. Aber es ist wichtig anzuerkennen, dass es überhaupt Fragen gibt und dass wir uns diesen Fragen, nämlich speziell den Fragen, wie wir unsere römische Literatur gerne mögen und warum, halt stellen müssen, weil wir auch finden, dass unser Umgang damit entscheidet, wie unsere Gegenwart aussieht. Und das hat nichts damit zu tun, dass irgendjemand meint, wir sollten Ovid nicht mehr lesen. Geht auch gar nicht. weil sein Einfluss schlicht und ergreifend so groß ist, dass wir sowieso immer wieder zu ihm zurückkommen müssen, um dann auch die Gegenwart einzuordnen. Und schlicht auch deswegen, weil es einfach genug Leute gibt, die ihn aus den verschiedensten Gründen gerne lesen. Und das andere ist, dass man auch anerkennen muss, dass es bei Ovid eben Darstellungen und Umgang mit Gewalt in allen Formen gibt, die man nicht einfach als gegeben hinnehmen sollte und die man stattdessen besprechen, erklären, diskutieren und unter Umständen auch verurteilen sollte. Und ein erster Ansatz kann oft natürlich sein, dass man fragt, wie der Text eigentlich selbst zu der dargestellten Gewalt steht. Mhm. Also das ist das, was wir da vorher mit dem am Ende der Sektion zu den Metamorphosen erwähnt haben. Und dann kann man sich natürlich fragen, wie das dann wiederum die eigene Position zum Text verändert. Und speziell, wenn man jetzt in einem Kontext in der Schule diese Passagen bespricht, dann wäre es wahrscheinlich auch eine empfehlenswerte Herangehensweise, darauf hinzuweisen, dass es diese Passagen gibt und vielleicht SchülerInnen auch eine Möglichkeit zu geben, zu entscheiden, ob und wie sie sich damit beschäftigen wollen, also mit der Gewalt.
Ja, ich meine, da ist jetzt das Stichwort Triggerwarnung, ne? Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Da könnte man auch wirklich mal eine eigene Folge zu machen, weil da gäbe es sehr viel zu sagen. Und was man ja auch sagen muss, das passiert ja auch zunehmend. Also es gibt ja zunehmend Versuche, eben auch fachdidaktisch Ovid einzuordnen und das zu begleiten, diese schwierigen Passagen, um das eben nicht auszublenden. Und aber eben auch nicht einfach so stehen zu lassen im Sinne von, ja, das ist große Literatur, da muss man jetzt halt durch, dass das voller sexualisierter Gewalt ist, stell dich nicht so an. Ne? Ja, das ist aus moderner Sicht natürlich jetzt auch nicht mehr. Also da sind wir hoffentlich dann doch langsam mal drüber weg über diesen Ansatz. Und insofern kann man dann Ovid vielleicht zugute halten, dass gerade an diesem Text sich diese Fragen entzünden und sie deswegen jetzt auch endlich mal diskutiert werden, eben weil Ovid so prominent ist und weil man sich dazu irgendwie verhalten muss und die Leute das jetzt auch zunehmend tun. Und damit dann eben dieser ganze Diskurs mit, wie gehen wir um mit antiker Literatur, gerade wenn da Wertvorstellungen drin vorkommen, die nicht den unseren entsprechen, diese Diskussion muss man ja haben, diese Diskussion muss jede Generation irgendwie haben. Und dass Ovid die jetzt in meiner Wahrnehmung besonders prominent anstößt, ist vielleicht sogar was Gutes an dem Text.
Ja, kann man natürlich auch so sehen. Voll. Abschließend zu dem Thema nochmal wiederholt, dass diese Gewaltdarstellungen natürlich nicht nur bei Ovid vorkommen, dass sie überall als solche sichtbar und besprechbar gemacht werden müssen. Bei Ovid gibt es da mehr zu tun, liegt wie gesagt auch daran, dass er andere Themen und andere Konzepte verfolgt. Kurzer Einschub, auch das aber seine Entscheidung.
Ja, ist richtig.
Klammer zu.
Das hätte man auch anders schreiben können, auch damals schon.
Genau. Und es verbindet sich bei Ovid eben mit einem gewissen Tonfall und einer Attitüde, die einem, wenn man das nicht mag, schon viel Geduld abverlangen kann. Yep. Vor allem in den frühen Texten.
And then what?
Genau. Was machen wir jetzt? Zunächst mal hoffen wir, dass wir euch ein halbwegs differenziertes Bild von Ovid auf der einen Seite vermittelt haben, auf der anderen Seite aber auch ein ehrliches Bild von unseren Vorbehalten zu einigen Teilen von seiner Dichtung und vor allem seiner Dichterpersona. Und ja, ich glaube, es ist relativ safe to say, dass es ja auch keinen Sinn gehabt hätte, jetzt hier einfach nur die Facts, die in jeder Literaturgeschichte stehen, abzuklappern und darüber zu sprechen, welche Dinge er gut kann. Das haben wir ja auch getan, aber ist halt nicht das Einzige, was dazu zu sagen ist. Und das ist ja auch unser Programm hier bei Unklassisch. Also ihr hört uns ja zu, weil ihr das mögt.
Idealerweise. Und wenn ihr diesen Podcast schon länger hört, dann werdet ihr jetzt auch kein Lobgesang auf Ovid erwartet haben, ohne Kritik, würde ich jetzt mal annehmen.
Genau, aber ich hoffe trotzdem auch, dass wir Sorgen von übertriebenem Bashing, also dass die auch nicht bewahrheitet haben. Also das wäre jetzt auf jeden Fall nicht mein Gefühl.
Wir hoffen, wir waren fair mit unserer Einschätzung.
Genau. Wir wollten halt, nur weil Ovid so im Zentrum des Kanons steht, rechtfertigt das ja aus unserer Sicht und für diesen Podcast nicht grundsätzlich eine Beschäftigung mit ihm.
Nee, ist unser Podcast und wir machen, was wir wollen.
Ja, das ist leider eine Realität, auch für euch da draußen. Aber wir erkennen natürlich an, oder wir anerkennen, dass Ovid für viele von euch und ja auch irgendwie für uns ein wichtiges Thema in eurem Lateinleben, so habe ich es jetzt benannt, ist.
Ja, und wirklich in unser aller Lateinleben, muss man so sagen, ob man das jetzt gut findet oder nicht.
Genau, also wir kommen, das ist halt das Wesen von Kanon, verdammt nochmal, wir kommen halt nicht an ihm vorbei, es geht nicht anders. Und wenn wir es dann machen wir es halt so, wie wir es immer machen. Wir schauen halt dann dorthin, wo man vielleicht den Impuls zuerst hat, wegzuschauen. Und wir versuchen, die Dinge aufzuzeigen, die man vielleicht ein bisschen zu wenig sieht, im Positiven wie im Negativen. Mhm.
Und das würden wir dann natürlich auch tun, wenn die nächste Uvid-Folge hoffentlich irgendwann ansteht, sobald wieder genug Support für ein Jahr unklassisch reingekommen ist. In welchem genauen Format auch immer sich das dann ausgeht.
Genau. Und wenn wir das machen, dann gehen wir natürlich wie immer davon aus, dass wir selber nochmal viel Neues lernen werden. Das war bisher immer so.
Ja, vielleicht auch die ein oder andere Aussage aus dieser Folge nochmal revidieren müssen. Wer weiß.
Das kann natürlich passieren. Und wahrscheinlich werden wir uns aber auch oft ärgern müssen.
Ach Quatsch, das passiert uns doch nie.
Ja, genau. Also das passiert uns ja eigentlich sehr oft bei sehr vielen Autoren. Vergil vielleicht ausgenommen. Aber ich glaube, das ist halt irgendwie aus der Folge schon irgendwie hervorgekommen so. Und aus dem, was wir sonst machen, kommt es auch hervor, sich ärgern zu müssen über das, was in antiken Texten steht, gehört halt zum Philologinnen-Dasein im 21. Jahrhundert leider dazu.
Für uns auf jeden Fall.
Und ich glaube, vielleicht kann man es irgendwie auf den Nenner bringen, dass wir als Philologen ja uns der Sprache verschrieben haben. Wir lieben die Sprache. Mhm. Aber das heißt nicht, dass wir den Sprecher notwendigerweise lieben müssen.
Sehr richtig.
Oder alles, was dieser Sprecher sagt. Mhm. So ist es, würde ich sagen. Das ist eigentlich ein super Schlusswort. Jetzt soll es eigentlich aus sein.
Ist es auch.
Aber wir machen jetzt die traditionelle Verabschiedung trotzdem. Wir hoffen, dass ihr was aus der Folge mitnehmen konntet. Wir hoffen, ihr freut euch auf die weiteren Folgen, die wir zu Ovid machen werden. Definitiv an irgendeinem Punkt, sofern ihr uns weiter so tatkräftig unterstützt. Ich bedanke mich bei dir, Jana, für das gute Gespräch.
Ja, danke dir.
Und danke an euch da draußen. Und bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.
Ciao.
Tschüss.